Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin deshalb sehr gerne zu Ihnen gekommen heute Abend, weil ich weiß, dass hier vor 160 Jahren Friedrich Wilhelm Raiffeisen zugange war. Ich habe in seiner Biografie im letzten Jahr mit großem Interesse gelesen, wie er seine Visionen von Genossenschaften und Genossenschaftswirtschaften, heute würde man sagen Gemeinwohlwirtschaften, vor 160 Jahren hier begonnen hat zu realisieren. Sehr eindrucksvoll. Das war eine Zeit, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Das war wahrscheinlich in den letzten Jahrhunderten die schlimmste Zeit, neben dem Zweiten Weltkrieg, durch die Deutschen gehen mussten. In den Wintern ging Raiffeisen hier über den Westerwald und sah in den Dörfern die Menschen erfrieren und verhungern. Das war eine Zeit, als in Deutschland Millionen Menschen ausgewandert sind, nach Amerika vor allem, weil sie hier keine Lebensgrundlagen mehr hatten. Und in dieser Zeit kam Raiffeisen die Idee, als noch jeder vor sich hinwurstelte: Wir müssen Gemeinschaften organisieren, in der einer für den anderen einsteht. Das Geld des Dorfes bleibt im Dorf. Das war die Philosophie Raiffeisens. Und wenn ich mir überlege und vor meinem geistigen Auge sehe, wie sich die Energiewende entwickelt in Deutschland, dann sehe ich, dass man diese Philosophie, das Geld des Dorfes bleibt im Dorf, jetzt auf die Energie übertragen müsste und muss. Die Energie der Region bleibt in der Region. Und Energie machen nicht mehr ein paar Großkonzerne, die Milliarden verdienen, sondern die Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Diese Parallele sieht man sofort, wenn man Raiffeisens Leben und Werk auch nur ein bisschen kennt. Insofern ist das dramatisch aktuell. Diese ökonomischen Fortschrittsideen in unserer Zeit zu übertragen auf die heutige Energiesituation. Und deshalb ist es auch besonders tragisch, dass wir zurzeit einen Wirtschafts- und einen Umweltminister haben, die genau diesen Fortschritt, den wir erreicht haben, jetzt kaputt machen durch das, was Sie in Ihrer Begrüßung schon angedeutet haben. Meine Damen und Herren, welche Branche kann eine Reduktion ihrer Unterstützung um 50% pro Jahr verkraften? Ich habe die Möglichkeit gehabt, gestern früh mit der Bundeskanzlerin zu diskutieren über diese Frage, und sie hat gesagt, sie sehe, dass da das letzte Wort noch nicht gesprochen sein darf. Also vielleicht gelingt es noch, das, was Herr Rössler und Herr Röttgen, diese beiden Youngsters in der Bundesregierung, diese beiden Grünen, ich meine, die sind grün hinter den Ohren, aber nicht in ihrem Denken, da beschlossen haben. Ja, warum haben sie es denn beschlossen? Das ist keine Reduktion mit Augenmaß. Alle in der Solarwirtschaft wissen, die Solarenergie-Technologien werden Jahr um Jahr günstiger. Durch die Massenproduktion. Also kann die Vergütung Jahr um Jahr reduziert werden. Aber doch bitte mit Augenmaß und nicht mit Kahlschlag. Dass man eine ganze Zukunftsbranche, die für die Industrienation Deutschland sehr wichtig werden wird, weil die ganze Welt wartet auf andere Energietechnologien, jetzt kaputt zu machen versucht. Und warum? Weil die alten Energieversorger, die RWEs und E.ONs und Vattenfall und EnBW, also die vier Besatzungsmächte, die wir noch haben in Deutschland, weil die plötzlich in ökonomische Schwierigkeiten kommen. Diese ökonomischen Schwierigkeiten sehe ich, aber die sind selbst verschuldet. Wer schläft, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Wer zu lange an Atomkraftwerken hängt und nicht sieht, dass die Gesellschaft bereit ist, sich zu öffnen für die erneuerbaren, zukunftsträchtigen Energien wie die Sonne und den Wind und die Biomasse und die Wasserkraft und die Erdwärme und die Strömungs- und Wellenenergie der Ozeane. Das ging jedem Geschäftsfeld so und jeder Branche so. Wenn ich begreife, dass Atomtechnik nun wirklich ins Technikmuseum des 20. Jahrhunderts gehört, wer das spätestens nach Fukushima immer noch nicht begreift. Und Herr Clement hat in der Sendung, von der Sie sprachen, am Sonntagabend es wirklich nicht begriffen. Er steht halt auf der Gehaltsliste von RWE Und sie begreifen immer noch nichts. Wenn ich mir das überlege, was mir Herr Clement da entgegengehalten hat, verstehe ich, warum die immer größere Schwierigkeiten haben. Sie sind nicht zukunftsfähig. Sie verpennen das, was morgen die Gesellschaft prägen wird. Meine Damen und Herren, wir sind in einer Situation, erneuerbare Energien heißt aus der Region für die Region, ganz im Sinne von Raiffeisen. Und das bedeutet, Millionen Bürgerinnen und Bürger nehmen ihre Energieversorgung selber in die Hand. Aber das war noch absehbar. Jetzt muss RWE 12.000 und E.ON 8.000 Leute entlassen. Und deshalb versuchen die beiden genannten Minister in der Bundesregierung, denen ein bisschen zu helfen und die Energiewende, die ja politisch beschlossen ist, abzubremsen. Das einzige Problem für die alten Energieversorger, dass die Erneuerbaren, über die sie sich immer lustig gemacht haben, jetzt plötzlich erfolgreich werden. Und warum? Weil Bürgerinnen und Bürger mitmachen. Ganz einfach. Die Energieversorgung von morgen mit erneuerbaren Energien ist eine, die aus den Regionen organisiert wird. Jedes Haus wird ein kleines Kraftwerk. Wenn ich mich aber den erneuerbaren Energien verweigere als RWE und E.ON, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich keine Rolle mehr spiele. Sie brauchen, wenn Sie eine Solaranlage auf Ihr Dach stellen oder wenn Sie sich beteiligen künftig an einem Windpark hier im Westerwald, brauchen Sie weder RWE noch E.ON. Das macht das Handwerk vor Ort. Das Geld bleibt hier. Die Arbeitsplätze entstehen hier. Ich brauche nicht diese vier Besatzungsmächte. Und insofern haben die einfach gepennt, sich diesen neuen Technologien zu eröffnen. Die hatten mich gelegentlich auch zu Vorträgen eingeladen und haben gesagt, was können wir denn tun? Ich habe denen immer gesagt, ihr müsst bei den Technologien mitarbeiten. Es gibt keine RWE-Sonne und es gibt keinen E.ON-Wind. Denn Stoff stellt uns die Natur zur Verfügung. Deshalb zeige ich dieses erste Bild, meine Damen und Herren. Das ist ein Geschenk des Himmels für uns alle, die Energie von morgen. Den Träger hat jeder in Form von Sonnenstrahlen oder von Windkraft oder von Biomasseenergie in seiner Umgebung. Ich brauche nicht mehr 3.000 Kilometer weit das Öl von Arabien und 5.000 oder 10.000 Kilometer, 12.000 Kilometer weit das Uran aus Australien und 4.000 Kilometer weit das Gas aus Sibirien zum Westerwald bringen. Das alles ist im Westerwald, was wir brauchen von morgen. Bioenergie, Wasserkraft, Erdwärme, Strömungsenergie. Der Ozean ist ein bisschen weit weg, aber Sonne und Wind. Insofern ist fast alles da, was morgen eine Rolle spielt. Da brauche ich kein E.ON mehr. Und ich kann das direkt auf meinem Dach organisieren. Da brauche ich kein Shell dazu. Oder kein Vattenfall. Kann jeder selber machen. Und die Natur schenkt uns den Stoff, den wir brauchen. Die Sonnenstrahlen oder die Windkraft. Insofern ist die Energieversorgung von morgen eine völlig andere. Und wer das nicht begreift und in seinen alten Strukturen hocken bleibt, wird vom Markt verschwinden. Das ist nun mal das Gesetz des Marktes. Und weil die Erneuerbaren uns so erfolgreich werden und bereits 20% des Stroms in Deutschland produzieren, manche sagen schon 21%, macht das natürlich denen, die die neuen Technologien verpennt haben, bisher große Probleme. Aber das war absehbar. Das sind Strukturfragen. Und da muss ich mich anders aufstellen. Da hätte man mitmachen müssen bei der Produktion von Windrädern, da hätte man mitmachen müssen beim Bau von Anlagen, von Fabriken, mit den neuesten Maschinen, Photovoltaikanlagen produzieren und solche Sachen. Die hatten ja die Milliarden. Aber sie haben sich ihnen verschlossen. Warum ist das alles so wichtig und warum, meine Damen und Herren, wird kein Weg dran vorbeiführen? Erstens, die alten Energieträger gehen alle zu Ende. Punkt. Naturgesetz. Kohle, Gas, Öl, Uran gibt es nur noch ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte. Dann ist Schluss. Ja, und dann? In der Zeit, die uns noch bleibt, müssen wir den Übergang organisieren. Das geht nicht von heute auf morgen. Da gebe ich den Kritikern recht. Aber jeder, der sich mit erneuerbaren Energien beschäftigt, weiß, das dauert ein paar Jahrzehnte. Ich zeige Ihnen nachher entsprechende Zeittabellen. Aber die Zeit, die wir noch haben, müssen wir nutzen. Sonst wird aus diesem Industrieland Deutschland dritte Welt. Schon in wenigen Jahrzehnten. Zweites Problem. Kohle, Gas und Öl machen das Klima kaputt. Drittes Problem, Atomkraft ist gefährlich und keiner weiß, wohin mit dem Müll. Also brauchen wir andere Energieträger. Also spätestens seit Fukushima, wo auch die Kanzlerin aufgewacht ist, hätte es jeder wissen können. Meine Damen und Herren, ich sage nur mal zwei Zahlen, um deutlich zu machen, was es bedeutet für diejenigen, die heute noch für Atomkraft werben. Auch Herr Clement hat mir die Frage nicht beantworten können am Sonntagabend. Wohin mit dem Müll? Wir wissen nur eins, er strahlt 1 Million Jahre, meine Damen und Herren. Das ist eine Zeit, die wir uns kaum vorstellen können. Das ist 50 Mal so lang wie seit Christi Geburt. So lange hinterlassen wir künftigen tausenden Generationen unseren Schrott. Wann hätte je eine Generation sich so daneben benommen? Gab's noch nicht. Atomkraft ist nicht nur nicht beherrschbar, es ist technisch nicht beherrschbar, wie man gesehen hat, schon ein paar Mal. Es ist das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte, weil keiner weiß, wohin mit dem Müll. Und dann kommt immer der Spruch, Atomkraft sei billig. Ja, meine Damen und Herren, was kostet es denn, 1 Million Jahre einen Pförtner dafür zu bezahlen, dass er ein Atommülllager bewacht? Ja, was kostet das denn? Wenn ich alle Folgekosten ausklammere und den künftigen Generationen hinterlasse, dann kann ich vom billigen Atomstrom reden. Fraunhofer-Institut in Karlsruhe habe ich mal beauftragt, zu berechnen, was würde es realistischerweise kosten, wenn der Atomstrom realistisch berechnet würde. Was müssten wir bezahlen für eine Kilowattstunde? Und da sagen mir die Fraunhofer, also das höchste anerkannte Wissenschaft in Deutschland, die Kilowattstunde Atomstrom müsste, wenn realistisch gerechnet würde, 2 Euro pro Kilowatt kosten. Billiger Atomstrom? Ökonomisch eine unglaubliche Lüge, so etwas. Billiges Öl? In Amerika wird in diesen Tagen gerade ein Prozess geführt gegen BP wegen des Unglücks am Golf von Mexiko vor 2 Jahren. BP bietet denen, die geschädigt worden sind, 7,8 Milliarden Dollar Schadenersatz an. Hört sich gut an. Die amerikanischen Steuerzahler haben bereits 100 Milliarden zahlen müssen. Meine Damen und Herren, erneuerbare Energien kosten. Die Zukunft kostet immer. Das ist richtig. Auch das kostet. Aber was kostet es denn, wenn wir das nicht tun? Die Zukunft. Es kostet die Zukunft. Wenn es heute Abend bei uns in der ARD so etwas gäbe wie eine ökologisch realistische Tagesschau, Sie wissen, das gibt es nicht, aber wenn es das ausnahmsweise gäbe, was müssten dann meine Hamburger Kolleginnen und Kollegen am Ende dieses schönen Märztages 2012 uns sagen, nachher um 20 Uhr? Sie müssten sagen, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 150 Tier- und Pflanzenarten ein für alle Mal ausgerottet. Täglich verlieren wir 150 Tier- und Pflanzenarten durch den Klimawandel. Meine Damen und Herren, die Natur braucht 30.000 Jahre, um eine neue Spezies zu schaffen. Und wir rotten zurzeit pro Tag 150 Tier- und Pflanzenarten aus. Wegen unserer falschen Energiepolitik hauptsächlich. Menschen kann es nicht geben ohne Tiere und Pflanzen. Wir stehen immer auf den Schultern unserer älteren Geschwister im Tier- und Pflanzenreich. Das heißt, wir zerstören mit der heutigen Energiepolitik unsere eigenen Lebensgrundlagen. Wir sind die erste Generation, die dem lieben Gott gnadenlos ins Handwerk pusht. Wir spielen Evolution rückwärts. Hat noch nie eine Generation vor uns gemacht. Zweite Meldung müsste heißen, auch heute wieder haben wir weltweit etwa 50.000 Hektar Wüste produziert, zusätzlich, täglich. 50.000 Hektar Wüste mehr auf dieser Erde. Ich habe vor einiger Zeit mal in Valencia, in Spanien, mit dem spanischen Ministerpräsidenten zusammen die größte Photovoltaikanlage der Welt eingeweiht. Da sagte er, zur Zeit seiner Eltern war das alles grünes Land, heute Wüste, in einer Generation. Und nun schreitet die Wüste von Südeuropa auf Mitteleuropa zu. Sie wird um den Westerwald keinen Bogen schlagen. Meine Damen und Herren, der heute noch grüne Westerwald, liegt in 100, 200 Jahren in der Wüste. Da führt kein Weg dran vorbei, wenn wir so weitermachen wie bisher. Die Wüstenbildung nimmt dramatisch zu. Eure Urenkel, Ururenkel vielleicht, werden euch mal fragen, falls sie es noch erleben, was habt ihr euch denn gedacht dabei? Wir verbrennen zurzeit in einem Jahr so viel Kohle, Gas und Öl, wie die Natur in einer Million Jahren angesammelt hat. 1 zu 1 Million Mal verbrennen wir die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Sie werden uns verfluchen. Dritte Meldung einer ökologisch realistischen Tagesschau heute Abend müsste heißen, noch heute wieder haben wir weltweit etwa 86 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden verloren durch Erosion, Winderosion, Wassererosion, sind aber zugleich 250.000 Menschen mehr geworden. Täglich mehr Menschen, täglich 86 Millionen Tonnen fruchtbaren Boden weniger. Mehr Menschen, weniger fruchtbare Böden täglich. Was heißt das? Kriege, Verteilungskämpfe um die letzten Ressourcen. Der Irakkrieg war ein Krieg um Öl. Der nächste Krieg um Iran, nicht wahr, könnte, Herr Netanyahu ist gerade bei Herrn Obama in diesen Tagen, wird gerade vorbereitet, sagen die Leute, die den Durchblick haben. Wird immer wahrscheinlicher, dieser Krieg, weil ein paar Verrückte wieder zusammenkommen. Auf israelischer Seite genauso unbesonnen wie auf iranischer Seite. Und die Amerikaner fühlen sich immer den Israelis verpflichtet. Die Israelis haben die Bombe, die Atombombe. Und wundern sich, dass er ein Machtfuzzi wie Herr Netanyahu, wie Herr Ahmadinejad auch die Bombe will. Das ist in der Gesetze des bisherigen Machtdenkens. Natürlich. Wenn ein Erbfeind, das hatten wir auch alles in Europa, Erbfeindschaft, nicht? Deutschland, Frankreich und so, Jahrhunderte. Wir dürfen uns gar nicht wundern, dass anderswo das auch passiert. Ja, wir haben auch lange gebraucht, bis wir vernünftiger geworden sind und Europa gemeinsam aufgebaut haben. Im Nahen Osten ist man noch nicht so weit. Und die fühlen sich, die einen sagen, die anderen haben keine Existenzberechtigung. Und der eine hat bereits die Atombombe. Ist es da ein Wunder, dass auch der andere nach der Atombombe strebt? Aber der eine sagt, wenn sie der will, dann machen wir Krieg. Und die Amis werden, so wie die Situation aussieht, kaum anders können, als die Israelis wieder mal in diesem Fall zu unterstützen. Da braut sich Furchtbares zusammen. Und was ist wieder einmal der Hintergrund? Das Öl. Mit der Hintergrund. Iran hat Öl. Das ist einer der größten Ölproduzenten der Welt. Und schon die Ankündigung, nachdem wir Europäer gesagt haben, wir machen dann einen Ölboykott gegenüber Iran, haben die gesagt, das machen wir vorher schon, ihr kriegt keins mehr. Und die Chinesen sind froh für jedes iranische Öl, denn die wollen auch ihre Industrie entwickeln. Die haben kein Problem, wir kriegen aber eins. Sofort durch die Ankündigung schon ging der Ölpreis gleich wieder um 15 Dollar nach oben. Glauben Sie ja nicht, dass das Ende sei. Ich habe heute einen sehr interessanten Hintergrund gelesen in der Süddeutschen. Die gehen davon aus, und das sagt die Branche heute schon, wenn es zu diesem Krieg kommt in diesem Frühjahr, wird sich der Ölpreis nochmal verdoppeln gegenüber heute. Verdoppeln. Das heißt, wir sind dann bei über 200 Dollar pro Barrel. Und der Benzinpreis von 1,70, wo wir jetzt sind, nicht wahr, könnte sich auch verdoppeln. Muss man sich mal vorstellen. Das tut sich gerade zur Zeit. Wie toll, wenn wir Alternativen hätten. Um die Sonne kann kein Israeli und kein Iraner je einen Krieg anfangen. Die Sonne des Vaters, hat uns Jesus vor 2000 Jahren schon gesagt, scheint für Gute und Böse. Da gibt es den Unterschied gar nicht. Sie scheint für alle. Die Lösung des Energieproblems, meine Damen und Herren, vor der Frage, was machen wir, wenn die Reserven beendet sind? Vor der Frage, was ist umweltfreundlich? Vor der Frage, Krieg oder Frieden? Die Lösung des Energieproblems steht am Himmel. Kriege um Öl. Die Alternative heißt Frieden durch die Sonne. Kein Mensch kommt an die Sonne ran. Das hat der liebe Gott oder die Evolution oder die Natur gut gemacht. Die Sonne ist grundsätzlich menschlichem Zugriff entzogen. Um die Sonne kann es niemals Kriege geben. Geht nicht. Punkt. Gut gemacht. aber von uns Menschen nicht begriffen. Und da kommt der Herr Rösler und der Herr Röttgen und wollen die Solarenergie kappen. Völlig verrückt. Früher haben die alten Energieversorger darüber gelacht, jetzt kriegen sie Angst, weil die Bürgerinnen und Bürger das selber in die Hand nehmen und uns endlich unabhängig machen. Nach dem schönen Motto, Bürger zur Sonne, zur Freiheit. Das heißt mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit, mehr Souveränität. Was machen wir denn heute? Nicht nur mit Atom, sondern auch mit dem Gas. Von Herrn Putins Gnaden sind wir froh, wenn wir immer über jeden Winter kommen und haben Angst davor, dass er uns wieder mal den Gashahn zudreht. Und das macht er gelegentlich. Muss das sein? Ölscheichs mit ihrem Preis, die können uns die Preise diktieren. Solange wir so abhängig sind vom Öl, wie Deutschland heute noch ist, meine Damen und Herren, führt kein Weg dran vorbei, auch das Doppelte zu bezahlen in Zukunft. Wir haben uns abhängig gemacht. Die Sonne scheint für alle und auf jedes Haus, genau dort, wo die Energie gebraucht wird. Welch eine Chance für eine Gesellschaft, die das begreift, diese schlichten Naturzusammenhänge. Meine Damen und Herren, die Sonne scheint immer, kostenlos, umweltfreundlich und sie macht keinen Abfall. Und sie ist nicht gefährlich wie Atomkraft, obwohl sie ein Atomkraftwerk ist, aber in sicherer Entfernung zur Erde von 150 Millionen Kilometer. Das ist das Geheimnis. Dieser Atomreaktor Sonne, dieser Fusionsreaktor Sonne, meine Damen und Herren, kann gut funktionieren, Atomenergie, Fusionsenergie kann gut funktionieren, aber in sicherer Entfernung zur Erde, da passiert nichts, gibt es keine Verstrahlungsprobleme. Diese 150 Millionen Kilometer sind Entfernung, sind das Geheimnis des Lebens auf diesem Planeten Erde. Es gibt kein zweiter Planet in unserem Sonnensystem, in dem wir leben könnten. Gibt es nicht. Manche Wissenschaftler sagen ja, also wenn der Klimawandel diesen Planet vollends unbewohnbar gemacht hat, das sei kein Problem, dann müssen wir uns halt eine neue Erde suchen. Es gibt Wissenschaftler, die sagen das. Meine schlichte Gegenfrage heißt immer, welche? Welche Erde? Manche sagen, am besten würden wir auf den Mars gehen, der ist riesig, da hätten wir viel Platz. Meine Damen und Herren, das mit dem Platz stimmt, nur auf dem Mars haben wir eine Temperatur von minus 270 Grad. Viel Spaß, Menschheit. Andere sagen, dann gehen wir halt auf die Venus, da ist es warm. Richtig, plus 400 Grad. Keine Chance. Meine Damen und Herren, jetzt haben ja Astrophysiker einen Planeten, also das ist unsere Erde, das da, der schwarze Punkt. Und das ist unsere Energiequelle. Wo soll da ein Problem sein? Die Sonne schickt uns jede Sekunde unseres Hierseins 15.000 Mal mehr Energie, als alle Menschen brauchen. Und ausgerechnet die größte, ewige, umweltfreundliche, kostenlose Energiequelle wird jetzt in diesen Tagen in Deutschland von dieser Bundesregierung ausgebremst. Idiotischer geht's gar nicht. Meine Damen und Herren, dieser Planet ist ein Juwel im Kosmos. Wir haben keine zweite Erde. Und in der Situation kommen Astrophysiker und sagen uns, wir haben gerade einen Planeten entdeckt, weit außerhalb unseres Sonnensystems, in einer anderen Milchstraße. Der hat erdähnliche Temperatur. In unserem Sonnensystem gibt es das nicht. Aber außerhalb mag es das geben. Gut. Und das sei unsere Rettung. Sagt zum Beispiel Stephen Hawking in England, einer der bedeutendsten Wissenschaftler unserer Zeit. Er meint, da müssten wir hin, in einer anderen Milchstraße, in einem anderen Sonnensystem. Sie wissen, es gibt Milliarden Milchstraßen mit Milliarden Sonnensystemen. Und das Welt, der Kosmos, dehnt sich immer noch weiter aus. Seit dem Urknall vor 13,5 Milliarden Jahren haben wir dieses Wunder, dass wir Menschen nie begreifen können. Wir wissen nur, dass es funktioniert. Wie es funktioniert, warum es funktioniert, die Geheimnisse, die dahinter stehen, werden wir wahrscheinlich nie begreifen. Das sprengt unsere menschliche Vorstellungskraft. Dass wir Milliarden Milchstraßen mit Milliarden Sonnensystemen, mit noch viel mehr Milliarden Planeten haben und sich dieser Kosmos immer noch weiter ausdehnt. Und das Ganze hat begonnen mit einer Größe von einer Stecknadel, eines Stecknadelkopfes. Durch den Urknall. Und von dieser Millimeter, manche sagen tausendstel Millimeter großen Pünktchen, ging das Ganze aus. Und keiner weiß, wohin das führt. Nur eines wissen wir. Auf dieser Erde in der Tat gibt es nichts Unendliches. Also nach weiteren 5-6 Milliarden Jahren wird unsere Erde sowieso in einem schwarzen Loch verschwinden. Aber in der Zeit hätten wir ja noch eine Chance, einiges Anständiges zu bewerkstelligen und das Leben zu erhalten. 5-6 Milliarden Jahre sind ja noch eine gewisse Zeit, nicht? Meine Damen und Herren, und jetzt kommen die Astrophysiker und sagen, zu diesem Punkt außerhalb unseres Sonnensystems, da müssen wir halt hin. Weil es dort Temperaturen zwischen plus und minus 40 Grad gibt. Stephen Hawking in England sagt das. Ich habe mal ausrechnen lassen für eine Fernsehsendung, wie lange bräuchten wir denn, um dorthin zu kommen? Ergebnis 16 Millionen Jahre. Menschheit, gute Reise. Meine Damen und Herren, das größte Problem, also es wäre doch vernünftiger, die 100%ige Energiewende, Herr Rössler und Herr Röttgen, rechtzeitig zu organisieren, nicht? Um sich den ganzen Schwachsinn zu ersparen. Schauen Sie mal, das ist unsere Schicksalskurve. Ich gebe der Bundeskanzlerin völlig recht, wenn sie sagt, die Klimafrage ist die Überlebensfrage der Menschheit. Und damit die Energiefrage. Die Klimaskeptiker, Sie wissen, ein paar gibt es immer noch. Die Klimaskeptiker, die bestreiten, dass der Klimawandel etwas mit Menschen zu tun hätte. Die sagen ja, Klimawandel gab es schon immer. Das ist zum Beispiel die Klimakurve der letzten 450.000 Jahre. Für diese Kurve hat der Weltklimarat den Friedensnobelpreis bekommen, zusammen mit Al Gore, vor 4-5 Jahren. Kleinere Klimaschwankungen gab es immer, das ist richtig. Aber schauen Sie mal, diese Kurve hier rechts außen, die gab es nie. Das sind die letzten 100 Jahre. Seit wir im großen Stil auf Kohle, Gas und Öl setzen, haben wir plötzlich diesen Ausschlag, und der ist einmalig und erstmalig. Und das ist in der Tat unser Schicksal, diese Kurve. Meine Damen und Herren, der Zusammenhang zwischen dem CO2-Ausstoß, also das CO2, Haupttreibhausgas, entsteht immer, wenn ich Kohle, Gas und Öl verbrenne. Entsteht CO2. Das ist die rote Linie, wie das CO2 nach oben ging in den letzten 100 Jahren. Das da. Die blaue Zickzacklinie zeigt, wie das Klima entsprechend nach oben geht. Das ist nicht mehr zu bestreiten. Das ist anerkannte Wissenschaft. 98% der Klimaforscher stimmen mit dem überein, was hier erforscht wurde. Und sagen, es gibt eine Parallelität zwischen der blauen Linie und der roten Linie. Beide steigen ähnlich an. Der Zusammenhang ist nicht mehr bestreitbar. Das ist nun mal der Stand der Wissenschaft. Und für diese Kurven hat der Weltklimarat, wie gesagt, den Friedensnobelpreis bekommen. Also höchste Anerkennung, es gibt kein Gremium über dem Friedensnobelpreiskomitee, über dem Nobelpreiskomitee, wissenschaftlich. Wenn wir aber alles verbrennen, was heute noch im Boden ist, dann werden wir bis zum Ende dieses Jahrhunderts schon, unseres Jahrhunderts, eine globale Erwärmung von bis zu 8 Grad kriegen. 8 Grad. Was heißt das in Deutschland? Wir hatten mal Höchsttemperaturen in Karlsruhe, bei uns im Badischen, wo ich wohne, von 44 Grad. Also plus 8, das wären dann 52. Viel Spaß, Menschheit, in Deutschland. 52 Grad. Im Hitzesommer 2003, das war so ein Vorbote, 46.000 Hitzetote in Westeuropa. In einem Jahr. Ein Vorbote. Das wird ganz normal werden, so etwas. Und das war wahrscheinlich noch harmlos gegenüber dem, was auf uns zukommt. Meine Damen und Herren, ich war letztes Jahr am Nordpol mit meiner Frau zusammen und mit Wissenschaftlern und vorletztes Jahr am Südpol. Weil man an den Polen dieses Planeten Erde, den Klimawandel am besten studieren kann. Und wir haben uns von Wissenschaftlern vor Ort, ich bin ja als Journalist kein Klimaforscher, das mal erklären lassen, wie das ist, wie dramatisch es ist. Weil uns die Klimaforscher immer erzählt haben, an den Polen schmilzt das Eis viel schneller, als wir es noch vor 5 Jahren vorausgesehen haben. Meine Damen und Herren, die Risse im Eis sind die Vorboten des Klimawandels und der Eisschmelze. Was Sie hier sehen, hier bricht gerade ein großes Stück Eis ab vom Gletscher und stürzt ins Meer. Sie können heute eine Fernsehkamera aufstellen und müssen Ihrem Kameramann nur sagen, schwenk mal. Überall sehen Sie abbrechendes Eis. Schauen Sie mal, wie das dann aussieht. Und das ist der Anstieg des Meeresspiegels. Der Aufenthalt im Eis, im noch ewigen, man muss sagen, noch ewigen Eis, kann ein tiefes spirituelles Erlebnis sein. Wir haben es so erfahren. Man wird ganz klein und bescheiden und dankbar. Aber man muss zugleich wissen, es ist ein Stück auf unserer Erde, die verloren geht. Und das hat dramatische Folgen. Wenn das Eis schmilzt, meine Damen und Herren, das bedeutet, schauen Sie mal, man kann es mit bloßem Auge sehen, wie das Eis schmilzt. Hier Wasserfälle. Vom Eis gab es einfach nicht früher. Vom Gletscher direkt ins Meer. Wenn das Eis schmilzt, ich bin oft in Bangladesch, ich erzähle Ihnen nachher noch einiges über Bangladesch. 150 Millionen Menschen leben auf einer Größe Bayerns. In einem Land, wo die Menschen von Hochland sprechen, wenn das Land ein Meter über dem Meeresspiegel liegt, reden die vom Hochland. Keine Überlebenschance im Angesicht des Lebens, der Eisschmelze und des Anstiegs des Meeres. Die großen Millionenstädte dieser Welt, von Tokio über Hongkong und Singapur und Macau und indischen Millionenstädten und nordafrikanischen Millionenstädten, bis nach Lateinamerika hinüber, bis nach Rio de Janeiro und Los Angeles und anderen, die direkt am Meer liegen. Werden alle große Probleme bekommen. In Indien, Bombay, Kalkutta, alles Millionenstädte direkt am Meer. Von den 7 Milliarden Menschen, die wir heute sind, werden 2 Milliarden direkt betroffen sein vom Anstieg des Meeresspiegels. Weil die meisten großen Millionenstädte direkt am Meer liegen. Meine Damen und Herren, schauen Sie mal, das ist der in Westgrönland, der größte Gletscher Grönlands. Bei Ilulissat, das ist die drittgrößte Stadt Grönlands, die liegt hier, Ilulissat. Das Meer ging, das Eis ging ins, das ist der weiße Strich hier, das ist der Gletscher. Das Eis ging da 1850 noch bis hierhin, da ist das Licht. 1875, so hat sich zurückgezogen, 1902, 1929, 1953, 2003, 2006. Der Rückzug des Eises ist von den Klimaforschern und den Glaziologen so dokumentiert. Und hier sieht man noch deutlicher, wie dramatisch schnell das Eis schmilzt innerhalb von 150 Jahren. Und jetzt wird es immer, weil es immer wärmer wird, die Eisschmelze geht immer schneller vonstatten. Wir sind dabei, aus dieser Erde ein Treibhaus zu machen. Ich möchte nicht mein Enkel sein und auf dieser Erde dann leben müssen. Aber noch haben wir die Chance, die solaren Energiesysteme in die Hand zu nehmen. Das heißt zu handeln. Hand heißt handeln. Und das Schlimmste vielleicht zu verhindern. Mehr kann man realistischerweise nicht sagen. Alles andere scheint mir, nach dem, was ich weiß, Ideologie zu sein. Die einen sagen, das macht überhaupt nichts. Wenn es ein bisschen wärmer wird, was soll das? Und andere sehen gleich den Weltuntergang nicht mehr aufhaltbar. Wenn ich das, was ich von Wissenschaftlern heute, von anerkannten, weltweit anerkannten Wissenschaftlern, versehen mit dem Friedensnobelpreis, wenn ich das ernst nehme und zu verstehen suche, dann sehe ich, dass wir noch eine Chance haben, das Schlimmste zu verhindern. Mehr kann man nicht sagen. Seriöser, alles andere scheint mir, nach dem, was ich weiß, unseriös zu sein. Die Dramatik der Apokalyptiker scheint mir unseriös zu sein. Die sagen, eh alles zu spät. Aber auch die Oberflächlichkeit derer, die alles runterspielen und sagen, das ist doch gar kein Problem, jetzt halt ein bisschen wärmer, was soll's, gehen wir nach Alaska und wohnen dort und pflanzen Ananas oder so. Meine Damen und Herren, die Europäische Kommission hat mir schon im Jahr 1990 für meine Fernsehsendungen dieses Energieverbrauchsszenario für das 21. Jahrhundert zur Verfügung gestellt. Damals, also das ist der Energieverbrauch in Europa und die Möglichkeiten für die Zukunft. Damals hatten wir nur so viel oder so wenig erneuerbare Energie. Das da, 3% in Europa. Alles andere war Erdgas, Atom, Erdöl, Kohle. Schauen Sie mal, bis zum Jahr 2000 hat sich da kaum was geändert. Aber ab 2000 plötzlich ein starker Anstieg der erneuerbaren Energien und erstmals in Europa zumindest ein Rückgang der alten Energieverbräuche. Was ist passiert? Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2000 ein Gesetz verabschiedet, das erneuerbare Energiegesetz, das jetzt gerade in diesen Tagen so in der Diskussion ist. Und jetzt war vorgesehen, dass es ökonomische Anreize gibt für diejenigen, die ihre Energie ökologisch erzeugen, also nachhaltig, erneuerbar. Ökonomische Anreize für ökologisches Verhalten. Und schon haben die Deutschen mitgemacht. Freiwillig vorher nicht. Jetzt aber, wo es Anreize gab, ökonomische, haben Millionen Deutsche mitgemacht. Zum Beispiel 230.000 Menschen haben in Windräder investiert. Über 1,1 Millionen Deutsche haben Solaranlagen auf ihre Dächer gemacht. Biogasanlagen entstehen plötzlich. Eine neue Einkommensquelle für die Landwirtschaft. Weil über eine Umlage für jeden Strombezieher er 3 Cent, 3,5 Cent zurzeit pro Kilowattstunde dafür bezahlen muss. Und jetzt wird es interessant, ökonomisch interessant, eine Photovoltaikanlage aufs Dach zu machen, sich am Windrad zu beteiligen und an eine Biogasanlage. Oder Pellets im Keller zu haben, statt Öl oder Gas. Und schon machen die Deutschen mit. Da sieht man im letzten Jahrzehnt, wie das plötzlich nach oben ging und hier die ersten Einbrüche zu sehen sind. Wenn wir das, was schon 1990 prognostiziert wurde, 4 Jahrzehnte durchhalten, bis 2050, haben wir einen 100%igen Umstieg auf erneuerbare Energie in ganz Europa. Warum in ganz Europa? Weil inzwischen 16 Staaten der EU dieses deutsche Gesetz in der Intention übernommen haben. Das wär's. 100% erneuerbar. Abschied vom fossil-atomaren Zeitalter. Und dass es geht und wie es geht, haben wir schon bewiesen mit Millionen Beispielen und Millionen Modellen in ganz Europa und in der ganzen Welt. Übrigens, letztes Jahr waren nicht mehr wir Deutschen Windweltmeister wie noch zuvor. Die Chinesen sind inzwischen Windweltmeister. Bei Bioenergie sind die Österreicher uns Deutschen weit voraus und die Schweden ebenfalls. Bei Erdwärme sind uns die Australier voraus, die Neuseeländer voraus, die Kalifornier voraus, die Franzosen voraus. In den Technologien sind die Deutschen Weltmeister. Wir haben 6 große erneuerbare Energiequellen und bei 3 sind die Deutschen in den Technologien Weltführer. Bei Sonne, bei Wind und bei Biogas. Das heißt, wenn wir das bei uns entwickeln, wir die ganze Welt das bei uns kaufen, weil wir die beste Technik haben. Welch eine Chance! Aber ein blinder Wirtschaftsminister sieht das nicht. Und der Umweltminister ging leider in die Knie vor dem Druck, den der Herr Rössler aufgebaut hat. Wenn ich halt Chef einer 2%-Partei bin und um jede Stimme kämpfen muss, dann diene ich mich halt wieder der Atomenergie an und der alten Energiewirtschaft, weil die ihre Fälle davon schwimmen sehen durch diese Entwicklung. Meine Damen und Herren, es geht allerdings nicht nur darum, aus der alten Energie auszusteigen und in die Erneuerbaren rein. Wir müssen auch intelligenter, effizienter, sparsamer mit Energie insgesamt umgehen. Die billigste Kilowattstunde Strom ist überhaupt die, die ich wegspare, die ich gar nicht brauche. Dann muss ich sie gar nicht erzeugen. Dann ist sie umweltfreundlich und ich muss sie nicht bezahlen. Deshalb ist in diesem Szenario vorgesehen, 60% der heutigen Energieverbräuche wegzusparen und den Rest erneuerbar. Wie kriegen wir diese 60% hin? Also da hat der Bundestag, da hat die Bundesregierung am letzten Mittwoch endlich einen Fortschritt erzielt. Ich muss das genauso deutlich sagen wie die Kritik. Die Mittel, die zur Verfügung gestellt werden, wenn Sie Ihr Haus besser dämmen und dadurch viel Heizenergie einsparen, sind verdreifacht worden. Von 1,5 Milliarde auf 1,5 Milliarden. Also Sie können mit günstigen Krediten, Sie können unter Umständen auch mit Steuerersparnis und Sie können mit Zuschüssen rechnen vom Staat. Wenn Sie Ihr Haus besser dämmen, sodass es nur noch die Hälfte der Heizenergie verbraucht. Schauen Sie mal, wie das konkret und praktisch aussehen könnte. Hier steht, durch 3 Maßnahmen kriegen wir das hin. Erstens Solararchitektur, zweitens Wirkungsgradverbesserung, drittens Energieeinsparung. Was heißt denn Solararchitektur? Solararchitektur ist ganz simpel. Solararchitektur heißt, deutsche Architekten müssen endlich mal lernen, wo Süden ist. Meine Damen und Herren, wenn ich einen Neubau nach Süden öffne und nach Norden dicht mache, habe ich durch diese schlichte Erkenntnis die Hälfte der Heizenergie eingespart. So einfach ist manches. Und damit auch Geld eingespart. Wirkungsgradverbesserung. Nehmen Sie unsere Autos. Wieso fahren wir 2012 noch 10-Liter-Autos? Ich habe im Jahre 2002 in der ARD das 1-Liter-Auto von Volkswagen vorgestellt und habe die beiden VW-Bosse damals, Herrn Piech, Herrn Pischitzrieder, von Wolfsburg nach Hamburg fahren lassen mit ihrem 1-Liter-Auto. Spritverbrauch auf 100 Kilometer 0,89 Liter. Technisch überhaupt kein Problem. Nur wo steht das Auto heute? Im Museum in Wolfsburg. Ich bin heute früh gerade vorbeigefahren dran. Auf der Fahrt hierher. Meine Damen und Herren, beste deutsche Technik. Es liegt nicht an den Technikern. Der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Es sind die Bosse der Großkonzerne. Die Nieten in Nadelstreifen sitzen ganz oben. Die wollen es nicht. Jetzt fragen Sie sich natürlich, warum? Ja, meine Damen und Herren, glauben Sie, die Ölscheichs hätten sich zufällig in der deutschen Automobilwirtschaft eingekauft? Welcher Ölscheich ist am 1-Liter-Auto interessiert? Die sind an 10-Liter-Autos interessiert, weil das ihre Geschäfte sind. Ja, aber was ist wichtiger, die Zukunft unserer Kinder oder die Zukunft der Ölscheichs? Ganz oben steht Energieeinsparung. Schauen Sie mal, wie das konkret und praktisch aussehen könnte. Wir können heute, Sie können heute mit einer Kamera, die entsprechenden Handwerker haben die Spezialkameras, und Sie können jedes Haus, auch Ihr Haus, sofort durchleuchten und können sehen, wo sind die Schwachstellen, wo wird viel Energie verbraucht, Türe, Fenster, Dächer, überall dort, wo es die Hausfassade, die nicht gut gedämmt ist, das sind alles Energiedreckschleudern. Schauen Sie mal hier die rechte Haushälfte. Rot sind die Schwachstellen. Da wird am meisten Energie verschleudert. Grün und Gelb auch nicht gut. Blau hervorragend gedämmt, wie in der linken Haushälfte. Dieses Gebäude, aber Sie sehen das Dach, Schwachstelle, viel Rot, geht viel Energie raus. Aber immerhin, dieses Gebäude durch die Dämmung der Fassade braucht 50% weniger Energie als Heizenergie als dieses hier. Und das ist gut für einen Geldbeutel und gut für die Umwelt. Oder? Viel Blau, aber auch viel Rot und Gelb und Grün. Halbwegs gut gedämmt, aber noch längst nicht gut genug. Das ist hervorragend gedämmt. Fast alles blau, außer den Fenstern. Dort haben Sie immer noch Schwachstellen. Dieses Gebäude, 80% Heizenergie eingespart. Wer sein Haus so einpackt und so dämmt, schon den Geldbeutel und die Umwelt. Wenn wir das alles umsetzen, was wir heute können, sagt die EU, dann wird der Energieverbrauch von morgen so aussehen. 40% der Energie kommt direkt über die Sonne, das ist halt die größte Energiequelle. Ausgerechnet die jetzt ausgebremst werden soll, das ist die größte. Biomasse 30%, Windenergie 15%, also baut Windräder im Westerwald. Eine große Zukunftschance. 10% Wasserkraft und zur Beruhigung der alten Energiewirtschaft sind noch 5% vorgesehen. Das war's dann. 5% Erdöl. Kriegen wir auch noch hinter uns. Das ist kein deutsches, es ist ein Weltthema. Das Klima, wir Deutsche sind ein kleiner Teil davon, aber als moderne Industrienation mit modernster Technik, die deutsche Technik hat in der Welt noch immer einen Ruf wie Donnerhall. Hätten wir halt große Chancen daraus, das zu machen, was Sie vorhin das ökologische Wirtschaftswunder genannt haben. Das ist die große Chance mit Millionen neuen Arbeitsplätzen in Deutschland. Wir können die Massenarbeitslosigkeit überwinden. Das ist kein Naturereignis, Massenarbeitslosigkeit. Wenn in einer Gesellschaft, meine Damen und Herren, die Natur kennt doch keine Arbeitslosigkeit. Haben Sie hier einen Frosch gesehen, der arbeitslos wäre? Haben Sie hier einen Grashalm gesehen, der arbeitslos wäre? Haben Sie im Kosmos hier einen Sternenhaufen gesehen, der arbeitslos wäre? Die Natur kennt Arbeitslosigkeit nicht. Ausgerechnet eine Spezies, die sich selber Homo sapiens nennt, in Wirklichkeit aber Homo Dummkopf ist, produziert Massenarbeitslosigkeit. Ist doch absurd. Die Natur kennt keine Arbeitslosigkeit. Wer mit der Natur arbeitet, schafft Vollbeschäftigung. Schauen Sie mal. In Amerika erscheinen plötzlich solche Bilder. Die Amis machen keinen vorbildlichen Umweltschutz. Weiß Gott, Herr George Bush hatte gar nichts begriffen. George Bush hatte Angela Merkel mal gesagt, das Wort Klimaschutz könne er nicht mal buchstabieren. Ich fürchte, der Kerl hat recht. Obama hat alles begriffen, ist ein gescheiter Bursche, nur er kriegt keine Mehrheiten für seine Politik. Die Republikaner bremsen ihn gnadenlos aus. Wenn Sie heute einen typischen Republikaner so von den ganz Rechten, von den Tea Party Leuten fragen, was ist Klimaschutz? Wissen Sie, was die sagen? Klimaschutz? Das ist Kommunismus. Völlig bescheuert. Aber so sind die halt. Hauptsache dagegen. The next petroleum, Energie vom Acker, Energie vom Wald. In Amerika wird das Thema in den Medien immerhin allmählich ein Thema. Wir leben ja auf einer sehr reichen Erde. Die Erde ist unglaublich reich. Der liebe Gott meint es unglaublich, die Natur meint es unglaublich gut mit uns. Wir haben tausende von Pflanzen, allein tausende von Energiepflanzen, schnell wachsende Gräser, schnell wachsende Hölzer, Reststoffe aus Forst und Landwirtschaft. Ich sage mal ein positives Beispiel aus Baden-Baden, meiner Heimatstadt. Wir haben über die Stadtwerke Baden-Baden voriges Jahr ein neues Biomasseheizkraftwerk gebaut. Wissen Sie, was wir da einsetzen? Das Gras vom Wegesrand und den Grünschnitt der Gärten Baden-Badens. Ich sage das deshalb, weil manche Öko-Fundis uns erzählen, das geht doch gar nicht mit der Biomasse als Energie. Denn unsere Fläche, unsere Felder brauchen wir für Lebensmittelproduktion. Meine Damen und Herren, die sagen das in einer Zeit, in der in Deutschland die Hälfte aller Lebensmittel schlicht weggeschmissen wird. Das soll doch keinen Platz haben für Bioenergie. Das ist einfach lächerlich, diese Argumentation der Fundis innerhalb der Ökos. Ich sage zunächst mal Reststoffe nutzen. Vor dem Hintergrund dieses Bildes nochmal, es symbolisiert den Reichtum unserer Erde. Mal eine kleine Erfahrung. In Frankfurt holt mich einer ab mit einem Diesel am Hauptbahnhof und bringt mich zur Industrie- und Handelskammer zum Vortrag. In diesem Diesel roch es ein bisschen nach Pommes frites. Da habe ich den gefragt, was fahren Sie denn? Sagt er, Rapsöl. Am nächsten Tag in Hannover holt mich wieder einer ab mit einem Diesel, in dessen Diesel roch es ein bisschen nach Bratwurst. Dann sage ich, was fahren Sie denn? Sagt der Leindotter. Sie sehen, man kann sogar jeden Tag einen anderen Geschmack in seinem Auto haben, wenn man mag. Ne? Am Tag danach übrigens, es geht nicht um Verzicht oder Opfer, es geht um ein schöneres Leben. Es geht um mehr Vielfalt. Am Tag danach in Osnabrück holt mich wieder einer ab am Bahnhof mit einem Diesel. Bevor wir abfahren, sagt er, jetzt muss ich aber erst tanken. Am Bahnhof, gar keine Tankstelle. Dann läuft er um sein Auto herum, macht den Kofferraum auf, holt eine Kiste Salatöl, bei Aldi gekauft, und schüttet so eine Flasche nach der anderen in seinen Tank. Dann frage ich ihn, wie lange machen Sie das denn schon? Da geht doch der Motor kaputt. Sagt er, 240.000 Kilometer, keine Probleme. Was wird in Deutschland den Leuten erzählt beim Tanken? Ja, kein E10, das ist 10% Biobeimischung. Da geht ein Motor kaputt. Übrigens, es ging noch nie ein Motor kaputt, seit wir das haben, E10. Noch nie. Aber jeder zweite Autofahrer hat Angst. Warum? Weil die alte Erdölindustrie ihm Angst gemacht hat. Es ist wissenschaftlich nicht bewiesen, dass es kaputt geht. Aber die Leute glauben es. Meine Damen und Herren, mein brasilianischer Taxifahrer, ich bin gelegentlich in Rio zu Vorträgen. Die machen jedes Jahr so eine Konferenz, wo ich eingeladen werde, mit lateinamerikanischen Politikern, erneuerbare Energie und Energieeffizienz. Und da sagt mein Taxifahrer, er fährt seit 30 Jahren E100, also reines Bioethanol. Da sage ich, um Gottes Willen, Ihr Motor. Sagt er, ich fahre ein deutsches VW-Auto, kein Problem. Jedes zweite Auto in Brasilien fährt E100. Aber jeder zweite Autofahrer in Deutschland hat Angst vor E10. Merken Sie, wie wir manipuliert werden? Von den Großkonzernen? Ja, ein Erdölkonzern ist nicht interessiert an Biobeimischung, ist doch logisch. Aber eine Regierung hätte aufklären müssen dann und den Leuten sagen, vergiss den Schwachsinn, dann ist die Erdölwirtschaft erzählt. Aber die haben die großen Milliarden. Die Landwirtschaft hat, um aufzuklären, nicht das große Geld und die großen Milliarden. Das ist das Problem. Geld regiert die Welt. Immer noch. Das Gesetz galt immer und gilt heute noch. Deshalb muss er was tun. Deshalb ist es so wichtig, dass wir in den Regionen das Geld behalten, um hier Energie zu erzeugen. Dieser Bauer macht es richtig. Ein Bauer hat gelernt, Landwirte werden Energiewirte werden. Dann haben sie ein gutes zweites Standbein im 21. Jahrhundert. Landwirte werden Energiewirte. Sie können auch sagen, Landwirte werden die Ölscheichs des 21. Jahrhunderts. Das ist Zukunft. Schilfgras baut er an. Die schnellst wachsende Pflanze der Welt. Das ist intelligent. Diese Pflanze bringt 15 Mal mehr Biomasse als der kleine Raps. In Deutschland Raps, jedes Frühjahr. Wundere ich mich, fast nur noch gelb. Das sind schon Monokulturen, das geht so nicht, wie wir das bisher machen, nur weil es EU-Zuschüsse gibt. Meine Damen und Herren, Bioregionen, ich weiß auch, Sie werden hier eine Bioenergieregion. Schauen Sie mal, das ist kommunale Wertschöpfung. Das Geld des Dorfes bleibt im Dorf, das ist Reifeisen, kommunale Wertschöpfung. Regionale ökonomische Wertschöpfung. Unternehmensgewinne bleiben in der Kommune, das heißt Steuerzahlungen an die Kommune, das heißt Gewerbesteuer. Nettoeinkommen von Beschäftigten, die Arbeitsplätze entstehen hier, das Geld bleibt hier und wir haben Regionen. Und wir haben Energie aus den Regionen, von hier. Was wollen wir mehr? Das ist die Alternative zur Abhängigkeit von den Großkonzernen, die uns heute noch dominieren und regieren. Schauen Sie mal, das ist das erste Flugzeug der Welt, das mit Bioethanol fliegt. Und das fällt nicht vom Himmel. Das ist in Brasilien. British Airways hat vor kurzem bekannt gegeben, ab 2015 wird nur noch Biogas eingesetzt als Flugmittel innerhalb Englands. Nur noch Biogas. Und die werden nicht vom Himmel fallen. Das Öl geht zu Ende. Sie können es drehen und wenden, wie Sie wollen. Wir brauchen Alternativen. Und wir haben Alternativen. Meine Damen und Herren, 2008 hatten wir weltweit den Höhepunkt der Ölförderung. Jetzt geht weltweit die Förderung von Erdöl zurück, aber die Nachfrage steigt wegen Indien, China, Brasilien, Mexiko. Die wollen alle so Auto fahren wie wir. Die wollen alle so leben wie wir. Ja, wie soll das gehen in der Zukunft? Wenn die Nachfrage steigt, aber die Förderung geht zurück, das ist der eigentliche Grund für den explodierenden Öl- und Benzinpreis. Alles andere können Sie, nicht alles, aber das meiste andere können Sie vergessen. Das ist der eigentlich entscheidende Grund. Es gibt immer weniger Erdöl. Die Förderung kommt an ein Maximum und wir haben sie erreicht bereits. Was macht die alte Energieversorgung? Shell baut mal eine Solarfabrik, 2 Jahre später wieder verkauft. BP macht viel grüne Propaganda, in Wirklichkeit die Katastrophe am Golf von Mexiko ist gerade mal 1,5 Jahre alt. Die bohren bereits, die müssen ans letzte Loch 1500 Meter Tiefe im Meer bereits Erdöl gebohrt. Und in einer solchen Tiefe hast du die Technik nicht mehr im Griff, wenn was passiert, ist ein ganzes Meer versaut. Zehntausende Fischer arbeitslos. Millionen Touristen bleiben weg. Damals hat BP in der ganzen Welt Anzeigen geschaltet, wir haben begriffen. Ich hätte gerne gewusst, was die begriffen haben. Haben sie nie gesagt. Inzwischen bohren sie in 2500 Metern tief. Lauter Verbrecher. Und die regieren die Welt. Meine Damen und Herren, Zukunft sieht so aus. Du hast ein Elektroauto und den Strom machst du selber. Kostet ein Fünftel dessen, was sie heute fürs Benzin bezahlen. Und ein Zehntel dessen, was sie in 5 Jahren bezahlen. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Welch eine Chance. Ist ein Geschenk des Himmels. Genauso die Windkraft, die Wasserkraft, das ist alles, und das ist alles regional vorhanden. Wir müssen das nicht über viele tausend Kilometer in den Westerwald holen. Können wir selber machen. Schauen Sie mal, wie schön das aussehen kann. Das ist eine rheinland-pfälzische Firma, Juwi, die dies demonstriert so. Um deutlich zu machen, es geht nicht darum, dass uns das Müsli aus den Ohren rausläuft. Es geht nicht um Askese oder Verzicht oder so, es ist alles dummes Zeug. Es geht um ein bisschen mehr Intelligenz. Es intelligenter zu machen als heute. Nur darum geht es. Meine Damen und Herren, der alte Einstein hatte am Schluss seines Lebens folgende Erkenntnis. Er sagte, wir Heutige nutzen höchstens 10% der uns innewohnenden Intelligenz. Wie wäre es denn, wenn wir versuchen würden, von 10% auf 11% Intelligenznutzung zu kommen? Wäre das ganze Problem erledigt. Aber der alte Einstein hat auch gesagt, 2 Dinge scheinen ihm unendlich zu sein. Erstens der Kosmos und zweitens die menschliche Dummheit. Wobei er sich beim Kosmos nicht ganz so sicher sei. Kennen Sie diesen jungen Mann noch? Die Älteren von Ihnen haben ihn in Dallas gesehen, in den 80ern. Wir hatten montagabends immer folgende Situation. 21 Uhr Report Baden-Baden mit Franz Alt. Anschließend Dallas mit JR. Ich war damals immer etwas sauer, weil er höhere Einschaltquoten hatte als ich. Inzwischen ist das Problem erledigt. Er ist auch ein Freund der Sonne. Wir verstehen uns gut. Meine Damen und Herren, der Ölbösewicht von Dallas wirbt heute für die Sonne. Kurz vor der Tagesschau manchmal für Solar World und sagt, forget oil, vergessen Sie das Öl. Solar ist die Energie des 21. Jahrhunderts. Er hat recht. Ich mag Menschen, die umdenken. Wir können heute Häuser bauen, die machen dreimal so viel Strom. Solar plus Häuser. Morgen Abend bin ich bei einer Firma, die das als Fertighaus baut. Solar plus Häuser. Steht in Freiburg seit 15 Jahren. Dieses Gebäude macht dreimal so viel Strom, wie die Menschen brauchen. Der Architekt Rolf Disch, der das entwickelt hat und baut, ist halt ein Architekt, der weiß, wo Süden ist. Er hat diese Siedlung gebaut, 60 solcher Häuser. Er hat mir gerade erzählt, er hat seinen Großauftrag aus Berlin, 400 solcher Häuser. Häuser, die Geld verdienen mit Energie, die sie selber erzeugen, mit der Sonne. Dein Haus verdient Geld, das ist Zukunft. Dein Dach verdient Geld. Schauen Sie mal, 90% unserer Gebäude in Deutschland sind Altbauten. 90%. Und die verbrauchen so viel Energie und damit so viel Geld. Wir verbrennen in unseren Häusern unser Geld. Niedrigenergiehäuser, schon günstiger. Passivhäuser, viel günstiger. Da sparst du 90% der Energiekosten. Aber Solar Plus Häuser, die verdienen Geld mit eigener Energieerzeugung, umweltfreundlich und natürlich preiswert. Das ist ein Drehhaus, das hat Rolf Disch für sich selbst gebaut. Er macht da oben 6-mal so viel Strom, als er braucht, und er macht hier sämtliche Wärme. Alles mit der Sonne. Ein Drehhaus hat nur ein kleines Problemchen. Beim Rausgehen muss man ein bisschen aufpassen, aber sonst gibt es keine Probleme. Meine Damen und Herren, dieses Gebäude bleibt stehen, aber das Dach dreht sich mit der Sonne. Ich kann verschiedene Sachen machen. Dieses Dach macht 12-mal so viel Strom, wie die Menschen brauchen. Welch eine Einnahmequelle. Dein Haus, wieso stehen auch bei Ihnen in Ihrem schönen Ort hier, ich habe vorhin, als ich hergebracht wurde, ein bisschen auf die Dächer geguckt bei euch, wieso, und in dieser Siedlung hier, in diesem Industriegebiet, wieso stehen da die meisten Häuser noch immer völlig umsonst in der Gegend herum? Wieso jammern wir über steigende Energiepreise, anstatt die Energie selber zu produzieren? Aber wir Deutschen sind halt gerne Weltmeister im Jammern. Stellen Sie mal vor, wir könnten nicht mehr jammern, das wäre ja furchtbar. Ich habe manchmal den Eindruck, wir Deutschen, wir haben so ein zweites Gehirn eingebaut. So eine Art Jammerlappen. Das muss genetisch verankert sein bei uns. Das wäre mal was für Herrn Sarrazin, da könnte er seine Genthesen anbringen. Ne? Dieses Bild ist am Südpol entstanden. Meine Damen und Herren, dieser junge Mann steht vor einem Sonnenkollektor, der macht Wärme. Bei 40 Grad minus am Südpol macht dieser Kollektor 70 Grad heißes Wasser. Wenn das am Südpol geht, geht das wahrscheinlich auch im Westerwald. Auf unserem Hausdach in Baden-Baden machen wir Strom und Wärme seit 20 Jahren. Und ich kann Ihnen versichern, in 20 Jahren hat uns die Sonne noch nie eine Rechnung geschickt. Das ist ein Geschenk des Himmels. Wir nutzen einfach das, was jedes Haus nutzen kann. Strom und Wärme aus der Sonne. Worauf warten wir? Warum machen wir das nicht? Stellen Sie sich mal vor, was Sie in 20 Jahren an Strom und Wärme bezahlt haben. Die Sonne macht umsonst. Und schickt keine Rechnung. Ich brauche nur Massenproduktion der Technik. Und dann wird auch die Technik billiger. Die Technik kostet. Den Stoff aber gibt es umsonst. Das ist einmalig. Ein unglaubliches Geschenk des Himmels. Wer diese Zusammenhänge versteht, schaltet um. Und macht sich unabhängig. Und spart Geld. Und deshalb ist es so tragisch, dass dieser Wirtschaftsminister, den wir zurzeit in Berlin haben, einfach diese Zusammenhänge nicht versteht. Und der alten Energiewirtschaft wieder in den Arsch kriegt. Das ist geradezu tragisch. Und eine ganze Branche, die Zukunft hat, kaputt macht. Und dem, was 20. letztes Jahrhundert ist, das wird noch weiter gepäppelt. Dass das zu Massenarbeitslosigkeit führen muss, ist logisch. In meinem Buch Der ökologische Jesus habe ich den Kirchen empfohlen, macht doch endlich mal Solaranlagen an die Kirchen, damit der Heilige Geist da endlich mal Landefläche findet. Ich meine, der will ja immer, nicht? Meine Damen und Herren, Viele Kirchen haben das getan. 700 Kirchen haben jetzt Solaranlagen an den Kirchen. Ich finde das gut. Schauen Sie mal, wenn eine Kirche anfängt, dann machen sie alle Nachbarn nach. Und jetzt hat sogar der deutsche Papst in Rom es begriffen. Direkt neben der Peterskirche eine große, die größte römische Photovoltaikanlage. Welche Freude im Himmel über so ein Bild. Himmlische Energie für den deutschen Papst. Nicht schlecht. Aber stellen Sie sich mal vor, meine Damen und Herren, ein deutscher Denkmalschützer müsste so etwas genehmigen. Was so einem Beamtenarsch alles einfallen würde, um den Fortschritt unbedingt zu bremsen. Meine Damen und Herren, in Deutschland ist jeder Paragraph des Baurechts aus dem 19. Jahrhundert wichtiger als die Zukunft unserer Kinder. Es ist ein Problem in Deutschland. Wir sind Paragraphen versessen. Und ich könnte Abende gestalten. Da kommt ein Landrat in Bayern zu mir und sagt, in meiner Altstadt keine Photovoltaik. Sag ich, warum denn das? Sagt der Denkmalschutz. Ja, meine Damen und Herren, wie wollen wir unsere Denkmäler schützen ohne Klimaschutz? Es ist lächerlich, dieses Argument. Oder manche Landschaftsschützer kommen und Naturschützer und sagen, keine Windräder auf den Westerwald, Landschaftsschutz. Ja, wie wollen wir denn unsere Landschaften schützen ohne Klimaschutz? Die schlimmste Landschaftszerstörung der Zukunft ist die Klimazerstörung, die Klimakatastrophe. Und zum Klimaschutz gehören nun mal Windräder. Und von wegen, es kommen keine Touristen mehr. Ich bitte Sie, empirisch alles widerlegt. Ich bin in einer Ostseeinsel gelegentlich zugange, da haben wir 150 Windräder aufgestellt. Da gibt es 3 Bürgermeister. Die frage ich immer, was sagen die Touristen zu euren Windrädern? Wissen Sie, was die mir sagen? Touristenzahlen verdoppelt, seit wir 150 auf Fehmarn, seit wir 150 Windräder aufgestellt. Das ist eine Touristenattraktion, weil die Leute sich interessieren für erneuerbare Energien. Wie funktioniert das? Dann wird immer wieder gesagt, Windräder machen Vögel tot. Meine Damen und Herren, in einem durchschnittlichen deutschen Wind, das empirisch alles belegt, man braucht aber nicht mehr spekulieren, wir wissen das genau, was die Windräder den Vögeln anstellen. Lange untersucht, viele Jahre jetzt. Wir haben ja 22.000 Windräder in Deutschland. Es kommen pro Jahr in der Tat pro Windrad 2 Vögel zu Tod. 2 pro Jahr. Über die deutschen Autos und ihre Windschutzscheiben kommen pro Jahr 4 Millionen Vögel zu Tod. Wer hat je gesagt, dass Autofahren in Deutschland muss verboten werden? Meine Damen und Herren, es gibt keinen einzigen Energieform, die überhaupt keine Probleme macht. 2 tote Vögel sind 2 zu viel. Aber da muss ich halt abwägen. Nochmal, ich habe noch nie gehört, dass Autofahren verboten werden soll, wegen einigen Millionen toten Vögeln. Aber ich höre immer wieder, Windräder machen Vögel tot und deshalb keine Windräder. Ja, da muss ich mich halt entscheiden. Schauen Sie mal, die Audienzhalle des Papstes, der hat sich auch mal entscheiden müssen. Komplett mit Solarzellen belegt. Die macht Strom für 300 Menschen. Im Vatikan leben gerade mal 300. Die sollen ja keine Kinder kriegen, also das werden nicht mehr. Insofern reicht das für alle Zeit. Problem erledigt per secula seculorum. Meine Damen und Herren, Freiflächenanlagen, auch da gibt es Einwände. Also mir fällt nichts ein, wo die Deutschen nicht was dagegen hätten. Immer wieder dagegen. Ich habe letzte Woche die größte Solarpark Baden-Württembergs eingeweiht. Übrigens läuft heute Abend im Fernsehen die Einweihungsfeier. Und ich habe 1997 mal in der ARD aufgezeigt, bei Pferdsfeld in der Südpfalz. Da könnte man, ist das Südpfalz, Pferdsfeld? Gerade noch NATO-Stützpunkt und so war das lange Zeit. Da könnte man, wir brauchen jetzt ja nach dem Kalten Krieg keine so vielen Soldaten mehr, also wir haben das mit einem Computer simuliert, einen großen Solarpark. Und jetzt hat eine Firma das realisiert. Und natürlich, weil ich das damals erzählt hatte und viele Leute darüber geredet haben, haben die Kollegen mich jetzt wieder gefragt, deine Vision von damals, nach 15 Jahren, jetzt wird sie realisiert. Und auch da gab es Proteste dagegen. Gegen einen großen Solarpark. Dabei sieht das schick aus. Also wenn Sie die Bilder sich anschauen, dann werden Sie selber entscheiden können, wie Sie das empfinden. Meine Damen und Herren, Freiflächen an. Ich würde nicht auf bestem Ackerboden Solarzellen oder Windräder anbringen. Lebensmittelproduktion soll immer Vorrang haben. Richtig, also das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Ganz pragmatisch. Aber dort, wo eh nicht mehr viel wächst, schauen Sie mal sowas an. Da können doch die Schafe weiter grasen. Wo soll denn da wieder nichts versiegelt? Da wird nichts zubetoniert. Ein Windrad braucht ganz wenig Grundfläche. Das macht ja seine Arbeit oben. wo eh viel Platz ist. Also ganz pragmatisch an diese Dinge gehen, nicht ideologisch und dogmatisch, ist mein Vorschlag. Dann kriegen wir die Kurve noch. Das ist eine Kohlegrube gewesen im Saarland, habe ich mit Peter Müller mal eingeweiht, vor vielen Jahren schon. Das ist bei Koblenz, ich war gar nicht so weit weg von hier, an der Moselschleife. Ist einfach schön. Ist einfach schön, es muss schön in die Landschaft passen, es muss ästhetisch, planerisch gut gestaltet werden, dann wird es akzeptiert. Die ganze Welt kann zu 100% erneuerbar werden. Es gibt kein einziges Land auf dieser Erde, das nicht zu 100% seiner Energie selbst erzeugen könnte. Es muss schön sein. Ernie Schwarzenegger hat immer gesagt, Solar is sexy. Wir können eine schönere Welt bauen. Schauen Sie mal, ThyssenKrupp Stahl macht heute Stahlproduktion zum Teil schon mit Solarstrom. Integriert in Stahlfabriken. So schön kann das morgen aussehen. Ich finde das einfach schick. Die BMW-Welt in München, schön. Das ist Zukunft. Beispiel aus New York. 70% des Stroms machen die Photovoltaikanlage, die in die Fenster, in die Glasfassaden integriert sind. Das ist noch eine Vision. Aber in Berlin bei der Bundeskanzlerin ist das Realität. Wenn einem die Kanzlerin empfängt, da oben im 7. Stock, schaut man zusammen auf die Photovoltaik. Alle Ministerien in Berlin, der Reichstag, 95% erneuerbar. Durch die Kombination von, jetzt werden Sie sagen, ja, aber wenn die Sonne nicht scheint, ja, dann muss ich halt kombinieren, die Erneuerbaren. Sonne und Wind sind noch nicht speicherbar, da brauche ich Batterien oder andere Speicher, gibt es ja schon, aber kommt immer mehr jetzt. Oder ich kombiniere, Erdwärme habe ich immer. Auf dem Reichstag, wenn die Photovoltaikanlage nicht funktioniert, funktioniert die Bioanlage im Keller, Pflanzenöl. Oder die Geothermie, die ist gespeichert. Pflanzenöl ist auch gespeichert. Also ich muss es mixen, dann habe ich das Speicherproblem schon zum großen Teil gelöst. Spanien, ganze Kraftwerke in der Landschaft, eh schon Wüste. Wird nichts mehr kaputt gemacht. Es geht auch in der Senkrechten unserer Gebäude. Schauen wir mal, was alles geht. Dieser Bauer erzählt mir seine Geschichte. Kleiner Bauer, aber große Photovoltaik in Bayern. Dann sage ich ihm, kleiner Bauer, wie hast du das denn finanziert? Ich meine, die Technik kostet ja. Ist ja gerade streitet, wie teuer darf Technik sein. Dann sagt der Bauer, er habe keinen einzigen privaten Euro gebraucht. Sein Banker sei gekommen und habe ihm gesagt, Bauer, gib uns dein Dach, wir die Bank finanzieren die Technik, du Bauer stellst das Dach und den Gewinn teilen wir uns. Intelligente Geschäfte auf beiden Seiten. Wieso machen wir das nicht mehr? Es gibt ein paar kluge Banker, heute Abend sollen auch ein paar hier sein. Sind ja vorhin extra begrüßt worden, hat mich gefreut. Das ist die Philosophie, das steht ja in der Tradition eures wunderbaren Menschen Raiffeisen. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Banker, die sich öffnen für diese Dinge. Letzte Woche habe ich einen getroffen, der sagt mir 50 Millionen umgesetzt mit erneuerbarer Energie im letzten Jahr. Hat mir viel Freude gemacht. Mit den hiesigen Handwerkern zusammen. Die Energie aus der Region für die Region und das Geld bleibt in der Region und die Arbeitsplätze entstehen hier. Das ist Zukunft. Schauen Sie mal, wenn sogar die Bild-Zeitung das begreift, kann es doch jeder verstehen. Beispiele. Sonne und Holz in Harmonie. Wir können ein schöneres Leben führen. Scheußliche Dächer kann ich verschönern. Das ist ein Gründach, ein begrüntes Dach, kombiniert mit Photovoltaik. Und es geht auch in der Senkrechten. Was haben wir? Freiflächen oder das ist die Messehalle in Basel oder Supermärkte, wo wir überall riesige Photovoltaikanlagen anbringen könnten. Das ist das Fußballstadion von Werder Bremen, das neue. Ist doch einfach schick. Macht Strom für 2000 Menschen. Ein neues Geschäftsmodell mit der Sonne in Mannheim. Eine Karawanfirma, die hatten mehrere hundert Autos immer im Freien stehen, ohne Dach. Hagelschäden, Rostschäden, Wasserschäden, Schneeschäden. Die Versicherungssumme ging immer nach oben und irgendwann haben die Chefs gesagt, nicht mehr bezahlbar, die Versicherung. Also, Dächer drüber und soweit das Auge reicht, überall Photovoltaik drauf. Ergebnis, 160.000 Euro Gewinn pro Jahr, jetzt. Und die Autos sind unter Dach, also werden nicht mehr so beschädigt. Die Versicherungssumme wurde halbiert innerhalb von 2 Jahren. Welch eine Chance. Es mit der Sonne zu machen, mit der Natur und nicht mehr gegen die Natur arbeiten. Und wir haben eine schönere Welt. Beim Neubau gleich richtig machen, Photovoltaik integrieren. Das ist der erste Supermarkt der Welt, der 100% erneuerbar ist, also kein Gramm Treibhausgas produziert. Durch die Kombination von Photovoltaik und Geothermie, wenn die Sonne nicht scheint, arbeitet die Geothermie. Und mit Holz gebaut, das bedeutet 470 Tonnen CO2-Treibhausgase im Holz gespeichert und machen nicht in der Atmosphäre das Klima kaputt. Bei Mainz oder in Mainz, habe ich gerade mit Norbert Röttgen eingeweiht vor kurzem. Meine Damen und Herren, kleine Windräder auf dem Dach, mitten in der Stadt. Die drehen sich nicht so, die drehen sich so. Eine völlig neue Technologie. Wir werden Millionen solcher Windräder demnächst auf unsere Dächer machen in Deutschland. Schauen Sie mal, wie das aussieht oben. Kombiniert Sonne, Wind und Erdwärme. Hier arbeiten 250 Menschen, das ist im Bürohaus. Und dieses Gebäude produziert jetzt 120% mehr Strom plus Wärme, als die 250 Menschen verbrauchen. Und das Ganze umweltfreundlich. Das Haus, dieses Gebäude, macht Energie. Schauen Sie mal, weil ja oft gesagt wird in diesen Tagen, ja, die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht nicht immer. Was machen wir dann? Ja, dann müssen wir kombinieren. Die grauen Säulen zeigen den Wind. Im Winter viel Wind, im Sommer weniger. Und dann gegen Winter wieder viel Wind. Die roten Säulen zeigen die Sonne im Sommer, im Winter weniger. Aber im Sommer umso mehr. Das ergänzt sich häufig. Wir brauchen gar nicht die riesigen Überlandleitungen. Wir brauchen Speicher, aber nicht so viel, wie oft gesagt wird, wenn ich es intelligent regional vernetze. Das neue Rathaus in London, mit der Sonne gebaut, spart 50% Heizenergie. Japan, ganze Stadtviertel, ganze Dörfer. Die Firma, die diese Häuser baut, lädt mich gelegentlich zu Vorträgen ein nach Japan. Meine Damen und Herren, diese Firma verkauft pro Jahr 50.000 solcher Häuser. Ein Stadtviertel im Norden von Tokio. Kein Haus ohne solare Energieversorgung. Sie sehen, was alles geht technisch, was wir können. Solarpark von Sanyo gebaut. China hat große Umweltprobleme, aber es ist nicht wahr, dass die Chinesen nichts täten dagegen. Das ist Kunming, eine Stadt an der Grenze zu Tibet. Kein Haus ohne solare Wärmeversorgung. Sonnenkollektoren. Die Chinesen produzieren so viel Sonnenkollektoren pro Jahr und die EU mit 27 Staaten so wenig. Und bei Wind sind sie auch noch Weltmeister. Also von wegen, wir seien die Superökos in Europa und in Deutschland und die Chinesen die großen Dreckschweine. So einfach kann man die Welt heute nicht mehr einteilen, wenn man sie ein bisschen kennt. Schauen Sie mal, das ist der Pekinger neue Bahnhof. Deutsche Ingenieure haben hier Photovoltaik drauf. Es ist sehr schön und sehr effizient. 15.000 Chinesen beziehen hier ihren Solarstrom vom Bahnhof. Hermann Scheer, der beste, erfolgreichste Solarpolitiker der Welt, Vater des erneuerbaren Energiegesetzes, das diese Bundesregierung jetzt gerade verspielt. Der energetische Imperativ, leider ist er vor anderthalb Jahren gestorben. Der energetische Imperativ war sein letztes Buch, sein Vermächtnis. Energetisch mit TH. Damit wollte er sagen, es ist kein technisches Problem hier. Wir haben die Techniken, gerade in Deutschland. Es ist ausschließlich ein ethisch-moralisches Problem. Wollen wir das oder sagen wir nur so, Energiewende? Und das muss ich auch die Bundesregierung fragen. Sagt ihr nur Energiewende nach Fukushima oder wollt ihr sie wirklich? Und in diesen Tagen muss man Zweifel anmelden. Und muss deutlich machen, Freunde, ihr kriegt unsere Stimme nicht mehr. Wir sind das Volk. Es ist eigentlich ganz simpel in der Demokratie. Man muss nur aufgeklärt sein in diesen Fragen. In seinem vorletzten Buch hat Hermann Scheer diese zwei Türme, die werden gerade gebaut in New York, vorne drauf. Drei Windräder machen Strom für 8.000 Menschen. Integriert in diese Gebäude eine völlig neue Technologie. Wird kommen auf der ganzen Welt. Ich war kurz vor seinem Tod mit ihm bei der Bundeskanzlerin. Und Hermann Scheer hatte die Idee, wir brauchen eine Weltagentur für erneuerbare Energien, damit wir gegenüber Atom und Kohlegas und Öl auf Augenhöhe künftig verhandeln können, und zwar weltweit. Ist ja nicht nur ein deutsches Thema. Und da wurde die Bundeskanzlerin aktiv, hat diese Idee aufgegriffen. Sie, CDU, er, SPD. Ich sage das deshalb, um deutlich zu machen, wenn deutsche Politik vernünftig zusammenarbeitet, auch parteiübergreifend, kann was sehr Gutes dabei herauskommen. Die Bundeskanzlerin hat 147 Regierungen dieser Welt an einen Tisch gebracht. Und wir haben jetzt eine erneuerbare Energieagentur. Zwei Drittel der Menschheit sind organisiert, weil von Deutschland das Signal kam. Die Welt schaut auf uns. Unsere Technik hat einen Ruf wie Donnerhall in der Welt. Meine Damen und Herren, die Welt wird nicht à la Frankreich auf Atomkraft setzen. Es ist nicht wahr, dass nur wir Deutsche ausgestiegen sind. Das war ja mein Streit mit Herrn Clement am Sonntagabend bei Günther Jauch. Die behaupten immer noch, nur wir Deutschen hätten einen Sonderweg. Ja, meine Damen und Herren, wo leben die eigentlich? Die Schweiz ist ausgestiegen. Die Italiener sind ausgestiegen. Die Belgier sind ausgestiegen. Heute höre ich, die Tschechen überprüfen ihr Atomprogramm, das sie haben. In Japan, von 54 AKWs, 52 stillgelegt zurzeit. Ab Mai diesen Jahres alle Atomkraftwerke in Japan stillgelegt. Noch nicht für immer, aber für lange Zeit, wie die japanische Regierung sagt. Die müssen alle nachgerüstet werden. Das bedeutet, kostet wahnsinnig viel Geld, es lohnt sich gar nicht mehr. Die werden nie wieder alle angestellt werden. Die Amerikaner überprüfen ihr Atomprogramm. Die Chinesen überprüfen ihr Atomprogramm. Die Inder überprüfen sowieso ihr Atomprogramm ständig. Es ist einfach nicht wahr, was uns da von der alten Atomwirtschaft erzählt. Es sind alles Märchen. Wir haben heute weit weniger Atomkraftwerke als noch vor 10 Jahren auf dieser Erde. Weit weniger. Es gibt keine Renaissance der Atomkraft. Die schnellst wachsende Energie der Welt ist Windenergie. Schauen Sie mal, meine Frau hat dieses Bild in Bahrain aufgenommen vor 2 Jahren. Die kleinen Windrädchen, die Sie hier sehen, machen Strom für 800 Menschen. Deutsche Ingenieure bauen in Arabien solche Energietürme. Oben auf dem Dach sehen Sie das modernste Windrad der Welt, dreht sich wieder so. Dieser Energieturm macht Ökostrom für 15.000 Menschen. Wo ist da ein Problem? Google Headquarter in Kalifornien, kein Quadratmeter Dachfläche ohne Photovoltaik. Die schnellst wachsende Energiequelle der Welt ist die Windenergie. Das sind die letzten 10 Jahre. Die Windräder wurden immer effizienter, das heißt, sie wurden immer größer. Ein solches kleines Windrädchen 1980 hat Strom gemacht für 35 Menschen. Ein heutiges modernes Windrad macht Strom für 17.000 Menschen. Ich war neulich gerade oben drauf auf einem solchen an der Nordsee. Es ist eine unglaubliche, das ist ein Kraftwerk. Und das ist deutsche Ingenieurskunst, die dahinter steckt. Von wegen, wir hätten keine Alternativen. Ich finde Windräder schön. Wer sagt, Windräder passen nicht in die Landschaft, muss mir bitte schön die Frage beantworten, wie sexy sind denn Atomkraftwerke in der Landschaft? Ja, irgendwo muss unser Strom herkommen. Wir können nicht gegen alle sein. Das ist einfach unseriös, wie in Deutschland manchmal diskutiert wird. Wenn ich Windräder auf See kombiniere mit Windrädern an Land, habe ich immer, fast immer irgendwo Wind. Der Wind weht immer, er weht nur nicht immer überall, also muss ich kombinieren. Schauen Sie mal, wie die Chinesen romantische Reklame für Windräder machen. So ist die Photovoltaik angestiegen in den letzten Jahren. Und das also zumindest bis jetzt, bis 2012. Und das war vorgesehen. Ob das jetzt kommt nach dem Kahlschlag, den Herr Rössler und Herr Röttgen machen, ist die große Frage. Und vorhin kamen Mittelständler von Ihnen zu mir und haben gesagt, 7 Arbeiter entlassen aus der Solarbranche. Einer nur. Und die ganze Branche ist betroffen. Bei einer Umfrage sagen von 1.000 Solarfirmen in Deutschland zurzeit 500, wir werden insolvent gehen. Und das ist der Wirtschaftsminister. Macht Zukunftstechnologie, ist es nicht zu fassen. Stellen Sie mal vor, da hätte vor 10 Jahren ein Wirtschaftsminister gesagt, Internet, das wollen wir nicht, das bremsen wir mal aus. Was da gesagt worden wäre. Ja, und heute leben wir alle davon. Und wir machen Revolutionen in vielen Ländern mit Hilfe des Internets. Das Internet verändert die Welten. Genauso wird erneuerbare Energie in Kombination mit dem Internet, wo ich den Verbrauch steuern kann, wo ich neue Netze ersetzen kann, verändern. Und jetzt kommt ja das Hauptargument der Bundesregierung zurzeit gegen Strom aus Sonne, weil sie sagen, viel zu teuer. Ja, meine Damen und Herren, am Anfang ist jede neue Technik teuer, das ist richtig. Schauen Sie mal, Solarstrom, Kilowattstundenpreis 1988, 1 Euro, sehr teuer. Heute 22 Cent. Und Herr Rössler hat in diesen Tagen sogar gesagt, in 6 Jahren kostet die Kilowattstunde Solarstrom noch 6 Cent. Ja, warum bremst du sie dann aus, wenn sie so billig wird? Nur zuliebe der alten Energiewirtschaft, damit die noch weiter ihren Kohlendreck und ihren Atomdreck verkaufen können? Das dürfen wir nicht zulassen, so etwas. Wir müssen aufschreien unsere Abgeordneten bearbeiten und so etwas, dass die dem Unsinn nicht zustimmen. Gestern kamen immerhin 11.000 vor das Brandenburger Tor, wo ich die Rede gehalten habe. Meine Damen und Herren, schauen Sie mal, das sind die Preise. Das war der Solarstrom noch im Jahr 2000, da oben. Und dann wurde er immer billiger. Und das ist die alte Energie. Und jetzt haben wir genau den Schnittpunkt. Und ausgerechnet jetzt, wo wir auf diesem Pfad sind, kommt ein Wirtschaftsminister und macht das ganze Erfolgssystem kaputt. Es ist ökonomisch einfach nicht zu fassen. Außer, ich verstehe, er muss einen Freundesdienst an die alte Energiewirtschaft leisten. Oder er will es vielleicht so machen wie seine Vorgänger. Ich nenne da mal zwei Namen. Der, den ich am Sonntag als Gegner hatte im Fernsehen, Herr Clement, war mal unter Herrn Schröder Wirtschaftsminister. Heute ist er im Vorstand von RWE. Oder Herr Müller war auch Wirtschaftsminister unter Herrn Schröder. Wo ist Herr Müller heute? Bei der Kohlewirtschaft untergekommen. Weil er Politik gemacht hat für die. Ja, lieber Herr Rössler, hast du Ähnliches vor? Bei 2% könnte das ja sein, nicht? Dass einer überlegt, ja, wo bin ich denn in 2 Jahren? Da ist doch Wiederwahl und ich habe 2%. Da gucke ich doch, dass ich noch unterkomme irgendwo. Hat er nicht mal geschworen, für das deutsche Volk Politik zu machen und nicht für sich selber? Gibt es nur noch Wulfe in Deutschland? Oder geht es um Ehrensold, nicht? Meine Damen und Herren, Pellets, 20-30% Wachstum pro Jahr. Bei Pellets dieselbe Entwicklung. Schauen Sie mal, heute sind Pellets 40%, im Januar 43% billiger gewesen als Öl und Gas. Also wer das nicht macht, verbrennt sein Geld. Heute schon sind noch nicht alle. Aber einige erneuerbare Energiequellen bereits günstiger. Wir müssen nur einen langen Atem haben. Die werden immer preisgünstiger, weil die Natur uns das alles zur Verfügung stellt, vor Ort, direkt in den Regionen. Mit Mist und Gülle und Scheiße also können wir viel Energie produzieren. Schauen Sie mal, dieser Bauer macht es intelligent. Wenn der Wind nicht weht, hat er Biogas oder Pflanzenöl. Etwas hat er immer. Der Mix ist wichtig. Alle erneuerbaren Energiequellen zusammen. In diesen solaren Großkraftwerken können Sie die Sonne auch nachts einsetzen. Sie haben richtig gehört. Tagsüber wird hier Wärme erzeugt aus der Sonne und nachts, wenn die Sonne nicht scheint, aus der Wärme Strom gemacht. Solarstrom bei Nacht in Großkraftwerken. Das in Kalifornien, dieses in Spanien. Warum soll eine deutsche Autobahn künftig nicht so aussehen? Photovoltaik, da fliegen da ist kein Vogelschutzgebiet an der Autobahn. Windräder daneben und Photovoltaik drüber. Und kein Naturschutzgebiet. Ist doch machbar. Wo soll da ein Problem sein? Das Ganze, ich gebe Hermann Scheer recht, ist ein ethisch-moralisches Problem. Die Technik ist da, es gibt keine Ausreden mehr. Und ich erinnere an den wunderbaren jungen Mann aus Nazareth, der vor 2000 Jahren uns einen Fingerzeig gab, in der Bergpredigt. Die Sonne des himmlischen Vaters scheint für Gute und Böse für alle. Es gibt keine RWE-Sonne, es gibt nur unser aller Sonne. Es gibt keinen Äonwind, es gibt nur unser aller Wind. Welch ein Hinweis. Und das ganze Neue Testament ist voll großartiger ökologischer Bilder. Deshalb der ökologische Jesus. Wir können Vertrauen in die Schöpfung haben. Das ist die ganze Botschaft dieses jungen Mannes. Hab doch Vertrauen in die Schöpfung, die Natur, der liebe Gott, die Evolution, unser Vater, unser aller Vorsitzender da oben. Sorgt dafür, dass es euch gut geht. Wir brauchen keine Angst zu haben vor der Zukunft. Wenn wir es mit der Natur und nicht mehr gegen die Natur machen, das ganze Neue Testament ist voll von solchen Zusagen. Das war ein wunderbarer Ökologe. Zum Glück für die Menschheit hat Jesus nie Theologie studiert. Meine Damen, er hatte mit den Theologen immer Krach damals. Nicht? Er hat keine Theologie studiert. Er war aber ein Naturbeobachter. Er spricht vom Wind, vom Wasser, von der Sonne, von den Tieren, von den Lilien des Feldes, von den Vögeln des Himmels. Alles Naturbilder. Wunderbar, könnte heute sehr hilfreich sein, wenn die Kirchen diesen Zusammenhang verstehen. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Neue Energie bedeutet neue Arbeit. Schauen Sie mal. Das sind die Arbeitsplätze in der alten Energie. Diese 6 Kurven gehen alle nach unten, werden alle abgebaut. Und das da oben, die grüne Linie, ist die einzige Arbeitsplatzkurve nach oben. 400, gestern hat Gabriel noch mal erzählt bei dieser Kundgebung in Berlin, 400.000 neue Arbeitsplätze. In wenigen Jahren. Sonnige Aussichten, Klimaschutz kann zum Gewinn für alle werden, mein neues Buch. Gute Geschäfte, das ist meine Antwort auf die Weltwirtschaftskrise. Humane Marktwirtschaft. Und in diesem Buch bezeichne ich den Muhammad Yunus, den Friedensnobelpreisträger aus Bangladesch, den erfolgreichsten Banker der Welt, den Banker der Armen, als Reifeisen des Südens. Schauen Sie mal. Diese Energie haben unsere Vorfahren verbraucht in den letzten 2000 Jahren. Ganz wenig. Und dann kamen wir heutigen, das ist das letzte Jahrhundert. Das ist der Unterschied. Und das geht nicht ewig so weiter, kann gar nicht. Das ist die Alternative. Das verbraucht die Menschheit an Energie heute in einem Jahr. Allein die Wasserkraft, meine Damen und Herren, schickt uns die Hälfte, theoretisch, die Hälfte dessen, was wir heute verbrauchen. Die Biomasse, 15 Mal mehr, als wir heute verbrauchen. Die Wellen- und Meeresenergie, 76 Mal mehr. Die Windkraft, 308 Mal mehr. Und die Sonne, wie gesagt, 15.000 Mal mehr. Verstehen Sie jetzt meine Eingangsstatement? Es gibt von Natur aus kein Energieproblem. Wir schaffen nur eines, künstlich. Die Natur kennt kein Energieproblem. Afrika und die Sonne, welch eine Chance. Schauen Sie mal, dieser junge Afrikaner war arbeitslos. Jetzt hat er sich eine Solarzelle besorgt, hat ein Solartelefon gebastelt. Jetzt kommen die Leute zu ihm zum Telefonieren. Er hat Arbeit und einen Arbeitsplatz. Problem erledigt. Warum? Weil er Energie hat. Ohne Energie gibt es immer Massenarbeitslosigkeit. Diese Frauen in Bangladesch hatten nie Strom zu Hause. Von Muhammad Yunus haben sie jetzt eine kleine Solarzelle bekommen. Das heißt, einen Mini-Kredit für diese Solarzelle. Zahlen allmählich zurück und haben Licht zu Hause. Ich habe ihm gerade einen Preis überreichen dürfen. Dann erzählt er mir, als Banker verkaufe er zurzeit pro Tag 8.000 Photovoltaikanlagen. Im Armenhaus Asiens in Bangladesch geht das. Was sagen die Herren Rössler und Röttgen? Solarenergie sei zu teuer. Sie kostet doch nichts. Ich muss ja die Zusammenhänge sehen. Dann weiß ich doch, wem die Zukunft gehört. In Asien, im Armenhaus Asiens, versteht man das. Diese Inderin zeigt mir voller Stolz ihre Solarlampe. Schauen Sie mal. Auf dem Dach die kleine Zelle. Reicht aus für zwei Lampen. Die Kinder dieser Frau können jetzt zur Schule. Warum? Weil sie im Schein von Solarlampen Hausaufgaben machen können. Und diese Kinder müssen wir uns keine Sorgen machen. Die werden nicht hungern und verhungern. Wer in Indien zur Schule geht, Abschluss macht, bekommt einen Beruf. Das ist Zukunft. Und die Kinder können das jetzt machen. Mit Hilfe von Solarlampen. Wenn Sie mögen, auf dieser Internetseite, Sonnenseite, kommen, meine Frau betreibt sie, bekommen Sie jeden Tag neue Meldungen. Wer kann das? Was kostet das? Was muss ich beachten beim Umbau meines Hauses? Wie kann ich, was ist die billigste Technik? Was ist die beste Technik? Auch qualitativ muss man aufpassen. Meine Damen und Herren, wo können meine Kinder das studieren? An 100 Universitäten und Hochschulen in Deutschland bereits. Wo werden neue Arbeitsplätze entstehen? All diese Fragen finden Sie beantwortet. Sie können hier einen Newsletter bestellen, kostenlos. Meine Frau verschickt jeden Sonntag 150.000 Newsletters in die Welt. In Deutsch und Englisch. Also jeder kann sich wirklich ganz rasch informieren heute. In meiner letzten Fernsehsendung hatte ich den Dalai Lama zu Gast und habe den Papst des Ostens gefragt, was ist für Sie heute Religion? Dann sagt der Dalai Lama, religiös ist, wer mitarbeitet an der Bewahrung der Schöpfung. Meine Damen und Herren, wir haben ökonomische Vorteile. Wir haben ökologische Vorteile. Wir haben soziale Vorteile, weil hier Arbeitsplätze entstehen. Und wir können ethisch, moralisch vor unseren Kindern bestehen. Worauf warten wir noch? Mit Hilfe der Sonne kann jede und jeder von uns dafür sorgen, dass dieser Planet ein schöner und bewohnbarer bleibt. Meine Damen und Herren, beim Umsetzen dieser Dinge wünsche ich Ihnen viel Freude. Ich wünsche, dass Ihr Start gut gelingt, dass die Windräder, die hier geplant sind, auch gebaut werden, dass das, was Sie vorhaben, auf Ihren Dächern zusammen mit den hiesigen Firmen realisiert wird. Ich wünsche Ihnen einfach Lust auf Zukunft. Herzlichen Dank. So. Gerne. Wollen Sie noch mal? Kommen Sie noch mal, dann machen wir noch mal für ihn. Also. So. Gut.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war wohl ein Feuerwerk im wahrsten Sinne des Wortes.
Es ging ja auch um Energie, ne?
Ein exzellenter und, wie ich meine, sehr emotional vorgetragener Abend, den Sie uns heute hier präsentiert haben. Das vielgehörte wird sicherlich auch einiges an Nachdenklichkeiten nach sich ziehen und auch viele Fragen werden automatisch zu stellen sein. Und wir haben mit Herrn Dr. Alzo vereinbart, dass wir noch 15 bis 20 Minuten
gerne
die Möglichkeit haben, noch Fragen von Ihnen an ihn zu stellen. Und ich bin mir gewiss, er wird sie alle beantworten.
Na guck.
Ich darf dann bitten, dass wir sofort in Medias Res gehen und darf um Ihre geschätzten Fragen bitten. Wobei ich vorab noch Herrn Dr. Richard sehr herzlich hier in unserer Mitte begrüßen darf. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, Sie haben nun die Möglichkeit, bitte sehr, haben wir so ein Mikrofon, was wir vielleicht rundreichen können?
Geholzt und verbrannt wird und da werden Palmölplantagen eingerichtet. Der Regenwald ist nötig fürs Klima, die Palmölplantagen tun das nicht. Den Leuten werden die Lebensgrundlagen genommen, es ist eine ökologische Katastrophe. Und das ist der Grund, warum ich nicht E10 tanke. Wenn Sie zu dem Thema noch was sagen sollten,
gerne.
Es ist in weiten
gerne
Teilen der Welt so, dass ja Palmölplantagen statt Regenwald entstehen.
Also Palmölplantagen in Neuguinea für deutsche Autos sind sicherlich nicht die Lösung, das sind wir einer Meinung. Deshalb sage ich ja, wir müssen das organisieren, so wie es Raiffeisen vorgeschlagen hat, aus den Regionen. Und bei Bioenergie zunächst mal die Abfallstoffe nutzen. Übrigens, Palmöl aus Neuguinea darf nach Deutschland nicht mehr eingeführt werden. Da hat die Politik ein Gesetz erlassen.
Aber die werden weiter angelegt.
Ich weiß, aber nicht mehr nach Deutschland. Es gibt ein Stadtwerk in Deutschland, das Palmöl aus Malaysia und aus Neuguinea hier eingeführt hat. Das waren die Stadtwerke in Schwäbisch Hall. Und denen ist es verboten worden und die machen das nicht mehr. Die nehmen jetzt Bioenergie aus heimischem Anbau oder Reststoffe. Also da gebe ich Ihnen recht. Ich habe mal dieses Thema mit der brasilianischen Umweltministerin diskutiert und ich will Ihnen sagen, wo das ist ein Thema. Aber das eigentliche Thema ist noch ein ganz anderes und das betrifft uns alle. Die brasilianische Umweltministerin sagt mir, bei uns in Brasilien wird kaum Regenwald abgeholzt für Bioenergie. Aber sehr viel Regenwald abgeholzt für europäische und amerikanische Fleischproduktion. Meine Damen und Herren, wer sich vegetarisch ernährt, schützt das Klima. Wer sich fleischlich ernährt und viel Fleisch isst, muss wissen, was er anstellt damit. Das ist die Ursache. Wir können unsere Tiere hier, unsere vielen Tiere gar nicht ernähren mit dem, was hier wächst. Ein deutscher Bauer bezieht mindestens, wenn er Großvieh hat, ein Drittel seines Futters, das er braucht für sein Vieh, aus Übersee. Und dort werden Regenwälder abgeholzt. Aber das macht er nicht aus Jux und Dollerei, das macht er, weil der Fleischkonsum der Deutschen so groß ist und weil er damit Geschäfte machen kann. Und die können die Geschäfte nur machen, weil wir das Fleisch essen. Das ist der Zusammenhang. Also, es gibt sicherlich das Problem, das Sie ansprechen. Das viel größere Problem aber wird kaum angesprochen von einem Politiker weil es unpopulär ist, etwas gegen Fleischkonsum zu sagen, weil er da glaubt, seine Wähler zu erschrecken damit. Aber das ist die eigentliche Ursache. Wir müssen schon redlich diskutieren. Das Fleischproblem ist das größte Problem beim Abholzen des Urwaldes. Also ich bin oft in Brasilien zu Vorträgen, ich weiß, auch die dortigen Umweltschützer sagen mir kaum für Bioenergie. Aber sehr wohl wird der Urwald abgeholzt für europäische und amerikanische nordamerikanische Fleischproduktion. Das ist das Problem. Also ich muss immer die Prioritäten richtig setzen. Wenn ich mich fleischlich ernähre, brauche ich etwa 3 bis 4 Mal mehr Fläche, als wenn ich mich vegetarisch ernähre. Oder weniger Fleisch esse. Bitte, keiner, das muss jeder selber wissen. Ich will keinen bekehren. Ich bin selbst so 80-90% Vegetarier. So, dass ich denke, mein eigenes Verhalten trägt dazu bei, dass für meine Lebensmittel keine Wälder abgeholzt werden müssen. Wenn wir, übrigens, was auch noch gesünder ist, sich nicht mit so viel Fleisch zu ernähren. Nicht? Eines unserer Hauptprobleme in der Ernährung ist das viel zu viele Fleisch. Auch ein großes Gesundheitsproblem. Die Deutschen haben im letzten Jahr 75 Milliarden an Krankheitskosten aufwenden müssen wegen des viel zu hohen Fleischkonsums. 75 Milliarden, dass unser Gesundheitssystem nicht mehr funktionieren kann, hängt genau damit zusammen. Also man muss schon die Probleme bei der Wurzel packen und gucken, wo die Hauptprobleme sind. Das Problem, das Sie angesprochen haben, ist eines, aber es gibt viel größere daneben, die auch mit Lebensmittel und Ernährung und Abholzen des Urwaldes zu tun haben. Heimisch es machen. Wir haben genug Reststoffe im eigenen Land. Und wenn wir an Grenzen kommen, dann machen wir es mehr mit Sonne und mit Wind. Das muss man dann sehen. Aber wir reden über diese Fragen in Deutschland in einer Situation, ich sage es nochmal, in der wir die Hälfte aller Lebensmittel wegschmeißen. Also ist doch noch Fläche da. Wenn man es da intelligenter machen wird. Dagegen sagt kaum etwas. Gegen den unsinnigen Verbrauch von viel zu viel Lebensmitteln. Und dafür brauchen wir Fläche. Aber für das bisschen Bioenergie, das wir jetzt anbauen, endlich, da wird sofort gesagt, das geht nicht. Wir brauchen alle Fläche für unsere Nahrung. Das ist einfach falsch. Weitere Fragen? Auch Kritiken bitte, ja?
Hier, links, Herr Links, bitte, ja?
Mein Name ist Eckert, ich bin
Eine Sekunde, das Mikro kommt.
Dankeschön. Ich bin Mitglied beim Bund für Umwelt- und Naturschutz, BUND. Sie hatten eben erwähnt, Sie waren gestern bei einer Protestversammlung in Berlin. 11.000 Menschen, insbesondere aus der Solarbranche, hat protestiert. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass wir gestern den 62. Montagsspaziergang hatten. In Koblenz, 150 Menschen haben protestiert in der Region, wie Sie immer sagen, auch ganz wichtig. Auch dort waren Leute hier aus dem Saal dabei, von Bauco Solar beispielsweise, auch andere aus der Region. Und wir haben eine Protestresolution verfasst, genau mit dem Tenor, den Sie eben gesagt haben. Wären Sie bereit, das zu unterzeichnen, wenn Sie die natürlich gelesen haben? Und die Versammlungsleiter möchte ich bitten, dass diese Protestliste auch hier im Saal mal rumgehen darf.
Ich empfehle, dass es möglichst viele unterzeichnen. Klar, ich weiß, wie das wirkt. Gestern Mittag haben wir demonstriert, am Abend wurde schon gesagt aus der Regierung, die Fristen werden verlängert. So schnell geht das. Ich hab Erfahrung. Wir hatten 4 Großdemonstrationen, ich habe alle moderiert, alle. 1997 die erste, 2002 die zweite, 2006 die dritte. Immer wurde versucht, auch von Rot-Grün, die Einspeisevergütung zu schnell zurückzunehmen. Und immer wurde es zurückgenommen. Diesmal werden wir keinen ganz großen Sieg haben, aber ein paar kleine Schritte in eine bessere Richtung als das, was jetzt vorgesehen ist, die kriegen wir auch diesmal hin. Gestern Abend wurde bereits der erste gemacht. Wenige Stunden, das heißt eigentlich schon während der Demonstration, wurde klar, wir haben schon Zeichen bekommen aus der Regierung, einen Schritt kommen wir euch schon entgegen. Also deshalb, je mehr Menschen protestieren, die Kanzlerin hat mir gestern früh noch gesagt, sie glauben gar nicht, was hier los ist zurzeit. Das sage ich, gut so. Ich habe gesagt, wenn Sie Solarkanzlerin, dann brauchen Sie keine Angst zu haben in Ihre Zukunft.
Schönen Dank. Ich glaube, es wird keiner etwas dagegen haben, wenn Sie die Unterschriftsliste hier einmal durch den Saal gehen lassen. Weitere Fragen bitte.
Johannes Wehner, Dürtisfeld. Herr Dr. Alt, wenn ich grundsätzlich Ihrer Notwendigkeit zur Trendwende in der Energieversorgung folgen möchte, so habe ich in allen Ihren Diagrammen einen Hinweis auf die Stärke der Weltbevölkerung vermisst. Und die Ursache, die uns in die heutige Situation gebracht hat, ist nach meiner Einschätzung ursächlich der explosive Anstieg der Weltbevölkerung.
Widerspruch. Das Problem sind nicht die vielen Afrikaner und nicht die vielen Inder. Das Problem sind die wenigen bei uns in den Industriestaaten. Ein deutscher Mensch verbraucht 20 Mal so viel Energie wie ein Inder. Die Inder sind nicht das Problem. Wir sind das Hauptproblem. Damit sage ich nicht, dass der Anstieg der Weltbevölkerung kein Problem sei. Aber ich sage, Freunde, lasst uns die Prioritäten richtig sehen, genauso wie bei der Antwort auf die Bioenergie. Wir dürfen die Nebenfragen nicht zu den Hauptfragen machen. Ich kann doch nicht einem Inder sagen, spar du mal Energie als Deutscher. Das geht doch gar nicht. Ein Afrikaner verbraucht ein Vierzigstel der Energie gegenüber uns. Aber die haben keine 40 Kinder, die haben zum Teil noch 6 oder 8 Kinder. Haben Sie recht. Wie können wir das Problem der Weltbevölkerung lösen? Es löst sich von alleine. Meine Damen und Herren, als Raiffeisen hier lebte, hatte ein Mensch, eine Frau, eine Familie auf dem Hunsrück 6, 8, 10 Kinder, genauso wie heute noch zum Teil noch in Bangladesch. Meine Urgroßmutter hatte 6 oder 8 Kinder. Und ihre ganz ähnlich. Dort, wo Wohlstand ist, kriegen alle Menschen weniger Kinder. Wie kriegen wir Wohlstand nach Afrika? Mit Energie. Ohne Energie geht das nicht. Es gibt 3 Voraussetzungen, den Hunger zu überwinden und damit das schnelle Anwachsen der Weltbevölkerung. Energie, Wasser, Bildung. Das sind die 3 Säulen. Und dort, wo das ist, gibt es überall weniger Kinder. Auch in einem reichen Land wie Deutschland haben die Armen immer mehr Kinder als die Reichen. Die im Wohlstand leben, kriegen automatisch weniger Kinder. Ich war 1971 zum ersten Mal in Bangladesch. 8 bis 10 Kinder war normal. Heute, nur eine Generation später, 3 oder 4 Kinder. Also es geht schon stark zurück. Indien, Kerala, ist das erste Land in Indien, also der erste Bundesstaat in Indien, wo die Bevölkerung zurückgeht. Warum? Weil Kerala das sozial ausgewogenste Land der Welt ist und alle Kinder Indiens ist und alle Mädchen vor allem zur Schule gehen. Wenn ein Mädchen zur Schule geht, kriegt es nicht mehr mit 14 ihr erstes Kind, sondern mit 25 im Schnitt. Punkt. Problem erledigt. Die kriegen keine 8 Kinder mehr, die kriegen 2 oder 1. Die Intellektuellen in der ganzen dritten Welt kriegen alle 1 oder 2 Kinder, wenn überhaupt noch. Ähnliche Entwicklung wie bei uns. In Deutschland vor 150 Jahren waren wir auch arm und haben 8 bis 10 Kinder gehabt pro Familie. In der Hoffnung, 2 überleben und sorgen für uns, wenn wir alt sind. Das ist genau dritte Welt heute. Also, es gibt nur eine Möglichkeit, die Bevölkerungsentwicklung zu stoppen. Wohlstand zu organisieren. Und wie organisiere ich Wohlstand und ökonomischen Fortschritt? Mit Energie. Ohne Energie geht das nicht. Aber da die alte Energie zu Ende geht und den Klimawandel produziert und gefährlich ist wie Atom, gibt es nur eine Möglichkeit, erneuerbare Energie auf der ganzen Welt. Wie kriegen wir erneuerbare Energie in Afrika, indem wir es in Deutschland vormachen? Anders geht es nicht. Anders geht es nicht. Das ist die einzige Chance. Also bitte, ich war gerade in Ägypten, ich berate die ägyptische Regierung. Die haben das deutsche erneuerbare Energiegesetz übernommen. Jetzt hat mich der König von Marokko eingeladen, weil sie es auch übernehmen wollen. Vorher war ich in Südafrika, die haben das deutsche erneuerbare Energiegesetz übernommen, weil wir es vorgemacht haben. Schon deshalb, lieber Herr Rösler, dürfen wir das Ding nicht kaputt machen und Kahlschlag machen. Die ganze Welt schaut in diesen Tagen nach Deutschland. Ich weiß wirklich, wovon ich rede, weil ich viele Regierungen und Großkonzerne berate in diesen Fragen. Und die wollen alle wissen, wie geht's und wo sind die Alternativen. Jetzt haben wir endlich einen riesen Exportschlager aus Deutschland und die eigene Regierung versucht, in ihrer ganzen Kurzsichtigkeit ist jetzt kaputt. Es wird nicht gelingen, weil, also zumindest nicht so wie geplant, weil viel zu viele Menschen protestieren, Gott sei Dank. Wir haben eine lebendige Demokratie. Das beweisen wir immer wieder. Das finde ich gut und deshalb finde ich es toll, in diesem schönen Deutschland leben und arbeiten zu dürfen und zu können. Also auch da sage ich, schaut die Probleme wirklich in ihrer Tiefe an und in Zusammenhängen. Dann finden wir, nur wenn ich es ganzheitlich sehe, finde ich ganzheitliche Lösungen. Und nur das sind wirkliche Lösungen, die Bestand haben vor der Zukunft. Entwicklung bedeutet in der dritten Welt Voraussetzung dafür, dass die Menschen weniger Kinder kriegen. Auf der ganzen Welt, überall dort, wo es ein bisschen Entwicklung gab, gibt es überall weniger Kinder. Überall. Sogar in afrikanischen Ländern bereits jetzt. Wir werden 9 bis 10 Milliarden werden bis zur Mitte des Jahrhunderts. Und dann wird es sich einpendeln bei dieser Zahl. Und zum Ende des Jahrhunderts wird die Entwicklung zurückgehen und wir werden vielleicht in 200-300 Jahren noch die Hälfte sein von heute. Das ist die Entwicklung auf der ganzen Welt. Die Deutschen machen es vor. Die Japaner machen es vor. Also in ganz Europa haben wir heute weniger Kinder, nicht nur bei uns, als noch vor ein paar Jahrzehnten. Warum? Weil es den Leuten ökonomisch besser geht. Wer Kinder als Altersversorgung braucht, kriegt natürlich mehr Kinder. Und die dritte Weltländer, die keine Sozialabsicherung haben und so etwas, sind darauf angewiesen. Immer in der Hoffnung, wenn ich 10 Kinder habe, werden hoffentlich 2 für mich im Alter sorgen können und 2 oder 3 werden überleben. Das ist das Problem und der Hintergrund des Problems. Das ist wirklich also alle Soziologen sind sich einig, ökonomische Entwicklung ist die Voraussetzung, um das Bevölkerungswachstum einzugrenzen. Und Voraussetzung für ökonomische Entwicklung ist wieder Energie oder Wasser oder Bildung. Das sind die 3 Säulen. Weitere Fragen? Oder bitte auch Kritik? Genauso.
Da oben rechts, ja. Herr Kollege Felden. Da ist auch jemand.
Ja, ich habe noch mal eine Frage, Dr. Alt, zum Thema Atomkraftwerke.
Ja.
Wir haben ja jetzt die Energiewende halbwegs geschafft von Berlin her und wollen die Atomkraftwerke bis, ich glaube, 2020 und darüber hinaus
22
abschalten. Aber unsere besten Freunde, das sind die Franzosen, die setzen nach wie vor auf Atomkraft und wollen ja sogar noch welche bauen. Aber mein Problem ist jetzt erstmal, die Atomkraftwerke, die an unseren Grenzen stehen, die gefährden uns hier am meisten. Und wir hier in Rheinland-Pfalz, wir haben jetzt mit Cattenom zu tun, das ist eines der größten Atomkraftwerke. Was könnten wir denn auf diplomatischem Wege zum Beispiel, auf anderen Wegen tun? Was schlagen Sie vor, was effektiv ist, um die Franzosen, unsere Freunde, dazu zu bewegen, zum Beispiel jetzt auf das eine oder andere Atomkraftwerk, was an unseren Grenzen steht, zu verzichten?
Deutlich machen, dass wir die Energiewende schaffen ohne Atom. Also die Angela Merkel hat mir mal vor einem halben Jahr erzählt, da war sie abends noch bei Sarkozy, morgens habe ich sie besucht. Und dann sagte sie mir, der macht mir riesige Vorwürfe, weil wir aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Und er sagt, er hat 70-75% Atom und kann natürlich nicht so schnell raus wie die Deutschen. Also Frankreich hat auch das deutsche erneuerbare Energiegesetz übernommen, ein bisschen tut sich was. Die letzten Umfragen aus Frankreich, die ich kenne, heißen, 66% der Franzosen sind jetzt gegen Atom. Das wird Herr Sarkozy zu spüren bekommen, wenn in wenigen Wochen die Wahl ist. Und Hollande, der Gegenkandidat, sagt, er will über 70%, 75% will er auf 50 runter. Das ist ein erster Schritt. Und sagt, wenn die Deutschen das hinkriegen, kriegen wir das auch hin. Allerdings, wir brauchen länger. Warum? Weil wir viel mehr Atomenergie, das rächt sich jetzt, weil wir viel mehr Atomstrom haben, als wir bisher hatten. Dann müssen Sie die französische Geschichte halt sehen. Die Franzosen haben Atombomben. Und zum Betreiben von Atombomben brauchen sie Uran. Und Uran wird in, also 235, wird in Atomkraftwerken gewonnen. Den Stoff, um Atombomben zu bauen, kriegen sie nur dann, wenn sie Atomkraftwerke haben. Das ist der Zusammenhang. Zum Glück haben wir keine Atombomben. Aber die Grande Nation, wie sich die Franzosen halt immer noch verstehen und nahezu parteiübergreifend, außer den Grünen, sind für Atomenergie schon deshalb, weil das die Voraussetzung für den Erhalt ihrer Atombombenkraft ist. Das sind die Zusammenhänge, die man sieht. Das ist historisch in Frankreich so gewachsen. Und deshalb tun die sich schwerer. Aber ein Fukushima in Frankreich und alles sieht ganz anders aus. Der nächste Unfall kommt. Das ist ganz so sicher wie das Amen in der Kirche. Meine Damen und Herren, sagen Sie mir eine Technik, bei der nicht irgendwann das passiert ist, was passieren kann. Sagen Sie mir bitte eine Technik. Mir hat der Bundesbahnchef in einer Fernsehsendung gesagt, ICE kann nie was passieren. Ein paar Wochen später hatten wir 100 Tote. Durch das Unglück da bei Hamburg, da vor 10 Jahren oder sowas. Also alle Technik ist anfällig. Es gibt keine Technik, die 100% sicher ist. Am Sonntagabend bei Günter Jauch hat mir Herr Clement gesagt, natürlich sehe er das Restrisiko. Der Atom könne niemand bestreiten. Ja, was ist denn Restrisiko? Das ist jenes Risiko, dass es jeden Tag den Rest geben kann. Deshalb heißt das Ding Restrisiko. Also, das ist doch eine unsägliche Träumerei, zu sagen, ja, natürlich gibt es ein Restrisiko, aber mich interessiert das dann nicht. Ich halte das für unsäglich blamabel, so zu argumentieren. Was ist das für ein Niveau? Er sieht das Restrisiko, aber will weiter Atomkraft. Dabei haben wir Alternativen. Die Lichter gehen nicht aus. Die alte Energiewirtschaft, die Atomwirtschaft hat gesagt, wenn wir jetzt letztes Jahr die 8 stilllegen, im nächsten Winter gehen die Lichter aus. Wie war es denn? Die Franzosen, meine Damen und Herren, weil sie die vielen Heizungen haben, für die sie halt ihren Atomstrom brauchen, haben deutschen Solar- und Windstrom importiert in diesem Winter, weil wir gute Winde hatten in Deutschland. Es wurde nicht gelegentlich auch, also bitte. Die europäische Energieversorgung läuft so, dass mal die Franzosen von uns und mal wir von den Franzosen Strom beziehen, unabhängig von der Quelle. Das muss man zunächst mal wissen. Aber weit mehr haben die Franzosen deutschen Wind- und Solarstrom importiert, als wir französischen Atomstrom hier importieren mussten. Weit mehr in diesem Winter.
So, sollen wir noch eine Frage?
Gerne.
Herr Dr. Alt, eine Frage. Da hinten, glaube ich, die Dame, die hatte sich gemeldet.
Die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln hat sich ja vergrößert und man weiß, dass es auch weiterhin mehr Menschen gibt, die sich mit Bio-Lebensmitteln versorgen möchten. Nun habe ich gehört, dass es für Biobauern schwierig ist, Feld dazu zu pachten, weil die Bioenergieerzeuger viel mehr Pacht bezahlen können als die Biobauern für Lebensmittel.
Richtig.
Ist das richtig so?
Ja, so habe ich das auch gehört. Allerdings, ich sage nochmal, das ist ein Problem, das wir uns selber bereiten. Dadurch, dass wir doppelt so viel Lebensmittel produzieren in Deutschland, als wir selber verbrauchen und halt die Hälfte wegschmeißen. Das ist die Hauptursache, dass wir eine gewisse Flächenknappheit inzwischen haben. Völlig richtig. Aber das Hauptproblem ist nicht Bioenergie, das Hauptproblem ist die Überschuss bei der Lebensmittelproduktion. Wissen Sie, ich kann doch einem Bauer nicht verübeln, wenn er das dorthin verkauft, wo er am meisten Geld kriegt. Die Bauern sind nicht Millionäre. Und das ist wieder eine Rückfrage an uns. Was sind wir bereit, für wertvolle Lebensmittel wirklich zu bezahlen? Meine Damen und Herren, mit 22 Cent pro Liter Milch kann kein Bauer leben, das muss uns klar sein. Ich halte es für eine Kulturschande, wie dieses reiche Deutschland mit seinen Bauern umgeht. Das sind immerhin die Urproduzenten unseres Lebens. Die produzieren Lebensmittel zum Überleben. Aber die Europäische Union macht heute eine Landwirtschaftspolitik nach dem Motto, Bauern brauchen wir eigentlich gar nicht, wir haben ja Aldi. Je weniger Bauern, desto besser. Je mehr Konzentration, desto besser. Meine Damen und Herren, das ist eine grundsätzlich falsche Landwirtschaftspolitik. Das hat im Nebeneffekt auch etwas mit Bioenergie zu tun, da haben Sie recht. Aber der Haupteffekt, das Hauptproblem ist eine grundsätzlich falsche Landwirtschaftspolitik. Die Missachtung der Arbeit von Bauern. Und die Vorstellung, immer mehr Konzentration, also mir hat ein Bauer mal im Allgäu erzählt, wenn er höre, als kleiner Bauer mit 20 Hektar, solle er sich rüsten für den Weltmarkt, der wird es ihm geradezu schlecht. Und ich kann diesen Bauern gut verstehen. Ist doch absurd, einem 20 Hektar Bauer im Allgäu zu sagen, er muss sich jetzt rüsten für den Weltmarkt. Der sagt, ich will auf den Wochenmarkt und hier mein Zeug verkaufen. Und nicht auf den Weltmarkt. Aber das ist Landwirtschaftspolitik. Und dort müssen wir ansetzen. Viele Strukturen sind einfach falsch. Und die Bauern können kaum überleben. Auch weil diese Gesellschaft, also wir, immer nach dem Billigsten greifen. Hauptsache billig. Das ist unser Motto beim Einkaufen der meisten Deutschen heute. Hauptsache billig, egal was in dem Fraß drin ist. Und dann wundern wir uns über Lebensmittelskandale. Ja, die Bauern können kaum anders. Wir treiben sie in den Ruin. Und daran ist nicht in erster Linie die Bioenergie schuld. Ist ein Problemchen, gemessen an dem Problem, über das wir jetzt sprechen.